Freundes gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, eigentlich wären wir jetzt brutal heiß, weil eigentlich wären jetzt dann Playoffs. Samstag wird's losgehen und stattdessen sind wir trotzdem heiß, weil noch fünfmal schlafen, Ole, noch fünfmal. Dann ist was?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Geht Schule wieder los, oder?
Ja, da habe ich mich schon als Kind immer sehr drauf gefreut.
Das glaube ich.
Auch jetzt wieder. Nein! Wir tanzen nochmal mit Michael, Scotty und Phil und natürlich Dennis.
Ja, richtig. Das ist quasi der neue Sportkalender.
Der einzige Sportkalender momentan, so wirklich.
Ja, ich meine, das wollte ich dir eh noch fragen. Diese Woche ist ja auch das Buch von Ethan Strauss rausgekommen über die Warriors-Dynastie mit Kevin Durant, was wohl relativ, also ich habe bisher nur so ein paar kleine Fetzen daraus gelesen, die sind schon, sagen wir mal, spicy. Deswegen, ich glaube, da als sollten wir vielleicht einen kleinen Buchclub aufmachen und das so innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen lesen und darüber vielleicht auch nochmal sprechen, weil, also wie schon gesagt, so aktuell gibt es jetzt nicht so den spielerischen Content, aber gibt halt Dinge, die man darüber machen kann, sozusagen. Und das, ich glaube, das ist auch noch etwas Wichtiges, worüber zu reden sein wird.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber den Ansatz finde ich sehr gut. Also mal abgesehen davon, dass ich über jeden Buchtipp natürlich momentan sehr glücklich bin, aber das gibt sicherlich einiges her. Aber ich meine, du sagst momentan, spielerisch passiert nicht so viel. Also ich weiß nicht, wo du dein Wochenende verbracht hast, aber ich meine, es ging heiß
zu Hause
her. Ja. So, und dann alle Medien ausgemacht. Nichts gesehen, oder was? Keinen sitzenden Bankshot, keinen Layup, Reverse Layup mit.
Also ich habe auf jeden Fall keinen richtigen Sprung von Paul Pierce gesehen. Das könnte ich dazu bestätigen. Nee, also ich habe versucht, Horst ein bisschen zu gucken, tatsächlich. Wir hatten ja beide eigentlich schon ein bisschen Hoffnung. Meine wurden jetzt nicht unbedingt bestätigt. Also ohne, dass ich jetzt sagen will, dass es wäre irgendwie total scheiße, weil ich finde, man muss es halt aktuell versuchen, das, was geht. Ja. Aber das war dann schon so von der Umsetzung her, dass es mir jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß bereitet hat, mir das komplett anzugucken. Deswegen habe ich auch nicht alles gesehen. Also ich weiß, dass es für dich als Bulls-Fan eine triumphale Zeit war, weil Zach LaVine natürlich geliefert hat, wie du es prophezeit hast.
Aber ja, als Bulls-Fan und Premium-Experte in Sachen Horse.
Ja. Als Bulls-Fan sind es ja momentan eigentlich sowieso Feierwochen, oder?
Ja, also ich bin hier eigentlich nur am Tanzen. Also es ist Wahnsinn. Also es ist ja wirklich fast alles. Es läuft einfach momentan.
Ist das die beste Bulls-Zeit, seit Derrick Rose 2011 MVP wurde?
Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon.
Das ist noch ein höherer Peak als die drei Alphas.
Ja, minimal, aber nur. Weil das war schon ziemlich weit.
Ja, das war schon geil. Klar, stimmt.
Oder natürlich die ersten beiden Playoff-Spiele damals gegen die Celtics.
Die waren auch noch groß, ja. Das MVP-Kandidatenjahr vom Joachim, bei dem wir zu Gast waren in Chicago natürlich, auch ein absoluter Peak.
Das war ein absoluter Peak, vor allem dieses Spiel gegen die Heat damals, mit Sieg nach Overtime. Das war mein persönlicher Bulls-Peak wahrscheinlich. Aber ja, sonst im Großen und Ganzen ist es schon momentan, also ich meine, wir können natürlich wahrscheinlich alle nicht wirklich erwarten, bis es wieder losgeht, aber bei mir ist es jetzt natürlich gerade besonders, oder wahrscheinlich, also es ist ja wirklich dass man jetzt tatsächlich eine neue Strategie hat und die halt auch irgendwie mehr oder weniger durchzuziehen scheint. Also jetzt ist ja, Gar Forman ist ja tatsächlich weg und Paxson ist jetzt halt noch Berater. Also ich glaube, viel mehr war gar nicht möglich. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich beide gehen, war so gering, aber im Rahmen ist ja das Maximum entstanden irgendwie.
Wahrscheinlich. Also
fast.
Ich meine, normales Unternehmen hätte wahrscheinlich gesagt, gut, dann Paxson halt auch raus, aber ich glaube schon auch, so bei dieser komischen Fake-Loyalität, die sie da haben, wo halt einfach seit 22 Jahren dann an der Struktur nicht mehr sich wirklich was verändert hat, da ist es schon trotzdem ein monumentaler Schritt, der da getätigt wurde. Und jetzt kann John Paxson halt noch so ein bisschen den Kurt und Linda Rambis Job übernehmen, den die bei den Lakers haben.
Ja, genau. Da habe ich auch direkt dran gedacht, aber auch mit ein bisschen Schrecken dran gedacht.
Natürlich. Ja, klar. Also das ist ja irgendwie auch einfach so ein bisschen undurchsichtig, warum die was zu sagen haben, ob das nur daran liegt, dass sie mit Jeannie Buss befreundet ist, also gerade Linda Rambis. Aber gut, ich meine, John Paxson kann natürlich sagen,
hat sie auch durchgesetzt,
also Erfahrung habe ich. Ne? So, ich habe alles schon gesehen, außer richtig gute Zeit. quasi. Aber ja. Ich weiß zumindest, wie schlechte Zeiten aussehen und kann das benennen. Vielleicht hilft das ja dem Arturas.
Ja, natürlich. Wenn es in die falsche Richtung geht, dann gehen die Antennen wahrscheinlich ganz schnell hoch im Hause Paxton.
Ja, ich denke auch.
Dann, aber also mit Carney sowas, das ist schon, das haben wir letzte Woche ein bisschen besprochen, das ist schon ziemlich gut. Also auch, dass er jetzt sein GM aussuchen darf. Ich meine, keine Ahnung, ich kann jetzt die GM-Kandidaten kann ich überhaupt nicht einschätzen, die jetzt momentan so gehandelt werden. Also weil da habe ich einfach zu wenig Einblick, ob das jetzt, also in deren Arbeit. Weil keine Ahnung, ist dann so die zweite, dritte Reihe irgendwie, aber momentan, wen haben sie? Mark Eversley von den Sixers, Mark Hughes von den Clippers und Matt Lloyd von den Magic. Gut, sagen wir mal so, was jetzt Kaderzusammenstellung angeht, sind jetzt die Sixers und Magic in den letzten Jahren nicht quasi mit der allergrößten Linie aufgefallen, vielleicht. Trotzdem muss man natürlich sagen, gut, die Sixers haben natürlich auch haben halt Talent gedraftet und sind trotzdem ein gutes, also haben trotzdem irgendwas geschaffen und keine Ahnung, wer weiß, also was du halt in dieser Position, wie viel du damit entscheidest und so, das kann ich nicht einschätzen. Also von daher ist es, also ich glaube, mit Carney sowas hast du einfach eine gute Basis gelegt, einfach. Dass da jetzt mit Linie und mit einer Idee und auch mit einer bisschen moderneren Denke irgendwie an die Sache rangegangen wird.
Ja, ich meine.
Und dann ist es eigentlich schon mal ziemlich gut.
Gerade bei den Sixers ist ja auch grundsätzlich, da halt über die letzten Jahre gab es ja in keinem Front Office so viel Umstürze quasi.
Ja.
Also das von Sam Hinkie wurde dann ersetzt durch Colangelo, der dann sich selber so ein bisschen rausbuxiert hat mit seinen Fake-Accounts und so weiter. Und dann, ja, Elton Brand macht es ja auch letztendlich erst seit 2 Jahren. Ne? Also ich glaube, 1,5 oder 2 Jahre ist er erst im Amt. In der Zeit ist halt nochmal mega viel passiert, aber also wie dann die Rolle von Eversley dabei aussieht, das von außen schwer zu beurteilen, glaube ich.
Eben, und gleichzeitig, ich meine, war bei den Sixers dann auch, also stieg der Erfolgsdruck einfach dann irgendwann halt aufgrund des Talents, das sie gedraftet haben. Und sie, also es war ja in ihrer Position, war es verständlich, sowohl Simmons als auch Embiid zu holen, und dann ist es natürlich auch gar nicht so einfach, darum zu basteln und du musst irgendwie gewinnen, und dann war eben diese Versuchung des Harris-Trades und die Versuchung des Butler-Trades und ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, würde ich jetzt...
Schieben wir alles auf Elton Brand.
Genau,
genau.
Aber wir sind jetzt ganz anders gemacht und hätte jetzt drei Shooter immer um Embiid und um... Also 3-and-D-Shooter natürlich, ja. Um Embiid und um Simmons, und es wäre perfekt und eigentlich würde niemand über die Bucks sprechen, sondern nur über die Sixers.
Es wäre möglich gewesen, sagen wir mal so. Das ist,
ja.
Es war nicht auszuschließen und der Fahrplan war eigentlich einigermaßen klar. Egal. Apropos Fahrplan, können wir dann mal kurz, was wären so für dich so die nächsten, abgesehen von einem GM verpflichten, was wären so die nächsten, sagen wir mal, drei Dinge, die Carney sowas einleiten muss, tun muss, bevor es wieder losgeht oder wenn es wieder losgeht?
Gut, GM, dann Coach. Also Entscheidung treffen, Beulen ja, Beulen nein. Ich habe das Nein etwas lauter gesagt. Da sich halt, beziehungsweise sich überlegen, wie viel dieses derzeitigen jungen Kerns möchte ich denn behalten, beziehungsweise auf wen dieses jungen Kerns möchte ich setzen. Möchte ich nochmal probieren, ob es vielleicht mit einer anderen Herangehensweise eine Koexistenz von Markkanen und Lavine geben kann, beziehungsweise ob man die beiden irgendwie besser zusammenbringen kann. Da, wie gesagt, dann musst du halt überlegen, welcher Coach es sein sollte. Wie gesagt, es ist halt so ein bisschen Captain Obvious, aber Kenny Atkinson fände ich jetzt natürlich grundsätzlich nicht schlecht. Dann musst du dir, denke ich, überlegen, habe ich schon meinen Franchise-Player? Ich zweifle daran.
Ja, wollte ich gerade sagen, sag doch mal deine Einschätzung dazu.
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich, wie gesagt, ich bin bei Levine, bin ich ja immer so ein bisschen zwiegespalten. Also Zach LaVine ist nicht ein Superstar und Franchise-Player, der dich zu einer Meisterschaft führt. Aber wie gesagt, ich bin bei ihm immer noch so, ich würde ihn einfach gerne mal in einem funktionierenderen System sehen. Das ist einfach so, weil ich meine, wir sprechen ja auch immer wieder drüber, er hat halt, was das Scoring angeht, einfach wahnsinnig große Fähigkeit. Und vielleicht ist er halt, wie gesagt, sage ich ja auch immer wieder, so diese Mikrowelle von der Bank, die dir halt einfach schnell Punkte bringen kann. Das ist natürlich auch die Frage, ob er das machen will. Markkanen,
nach der Saison zu sagen... Ganz kurz zu LaVine, da habe ich eine kleine First-Take-Diskussionsgrundlage, was mir gerade eingefallen. Meinst du, seine Performance in Horse hat seinen Trade-Wert gesteigert?
Oh. Oh. Ich glaube schon.
We debate next.
So. Also, weil jetzt, er hat die Wahrheit also quasi von deren Court gefegt, übertragen. Und ich meine, mehr geht ja eigentlich gar nicht. Und er hat gezeigt, ich meine, er hat Range bewiesen. Also quasi endlose Range. Er hat seine Vielseitigkeit als Scorer unter Beweis gestellt, im Endeffekt. Auch seine Kreativität. Auch Kreativität allgemein in der heutigen Zeit wieder groß geschrieben. Und von daher, also ich glaube, also musst du, also wann, wenn nicht jetzt?
Eben.
Aber im Endeffekt, aber jetzt mal ohne Scheiß, Trade Wert Levine. Also fände ich jetzt auch von dir mal interessant, weil ich meine, wir haben ja über diesen Vertrag gesprochen und jetzt bist, die Frage ist jetzt, also es war ja mal so ein bisschen so die Idee, dass wenn Levine halbwegs performt und der Vertrag sich so in die zweite Hälfte seiner Laufzeit bewegt, dass wir dann an dem Punkt sind, an dem es eventuell, an dem sein Trade-Wert steigt. Jetzt sind wir natürlich wieder, und jetzt würdest du es erst A, das allgemein unterschreiben und B, nachdem jetzt aber natürlich aufgrund dieser ganzen Problematik momentan der Salary Cap sinken wird, ist der Vertrag dann wieder etwas schwerer zu schlucken für andere Teams?
Tendenziell ja. Also ich glaube, dass das Thema Salary Cap, das ist tatsächlich noch zu früh, weil man einfach noch nicht so genau weiß,
ja, klar,
wie sehr
ja.
es beeinflusst wird. Aber also ich glaube schon, dass die Summe dadurch dann vielleicht ein bisschen höher erscheint. Trotzdem, gemessen an anderen Deals, ist das, glaube ich, schon noch jemand, wo gerade die smarten Teams, die halt vielleicht ein Konstrukt haben, sich sagen können, wir trauen uns zu, den zu retten, weil es gibt ja offensichtlich ein Talent. Und also, ich meine, bei den Warriors war das mit Russell jetzt ein bisschen, also mit Wiggins dann eine spezielle Situation, einfach weil sie jetzt nicht so viel Spielraum hatten und weil halt genau ein Team unbedingt diesen Spieler haben wollte. Aber ich denke schon, dass es dann Teams gibt, die sich vielleicht sagen, wir haben unsere erste Option, wir haben unser quasi Alpha-Tier hier. Wir können aber noch jemanden brauchen, der halt auf dem Flügel scoren kann, den man aber auch dann in seine Schranken weist und sagt so halt nicht, weiß nicht. Da denke ich beispielsweise an die Mavs, wenn die jetzt sagen, wir wollen die Hardaway-Position ein bisschen upgraden, dass sie sich da halt vielleicht einen Levine ranholen in dem Verständnis, er wird nicht die erste Option sein, er wird vielleicht auch nicht die zweite Option sein, also wahrscheinlich nicht, aber er kann halt jederzeit Scoring liefern. Da muss man sich dann diverse andere Fragen natürlich noch stellen, beispielsweise, wie soll das defensiv funktionieren, wenn man Doncic und Levine nebeneinander stellt, weil eigentlich können sie ja halt vor allem physisch starke, also defensiv starke und lange Wings brauchen, das ist jetzt Levine nicht, aber also nur so als Gedankenexperiment, so das ist, ja. Ich glaube schon, dass der eine Rolle haben könnte und auch einen gewissen Anreiz haben könnte für Teams, die halt, so Beispiel, Trade Happy, die Sixers. Ne? Also mit seinem Scoring ja. könnte er da ja eine Rolle haben und Defense haben sie genug um ihn herum, um ihn tendenziell auch zu beschützen. Deswegen, also ich weiß nicht, wie viel man im Moment quasi abgeben müsste, um ihn zu bekommen, weil ich auch nicht genau weiß, wie halt, also spielt da natürlich auch eine Rolle, was für eine Meinung Kani sowas von Levine hat, aber ja, das. Es gibt da schon ein paar Teams, wo ich mir schon auch vorstellen könnte, dass er halt einen Mehrwert gibt. So aktuell wissen wir über ihn, dein Nummer-1-Spieler sollte er nicht sein, dein Anführer wird er auch nicht. Also dafür hat er, glaube ich, einfach auch nicht die Persönlichkeit und auch nicht die Körpersprache, weil Frustration sieht man ihm schon sehr, sehr gut an. Das ist halt einfach so.
Ja.
Aber es ist ja trotzdem ein Spieler, der halt Fähigkeiten hat und auch Fähigkeiten hat, die jetzt nicht so viele Leute haben, gerade was Scoring betrifft. Er hat einen sehr, sehr guten Wurf und weiß nicht, da gibt's schon Teams.
Sehe ich ähnlich. Deswegen wäre ich, also.
Nicht nur dank Horst.
Nicht nur dank Horst. Aber ich war natürlich nochmal ein bisschen gesteigert. Nee, aber ich bin halt echt auch gespannt, eben was, deswegen ist es auch für mich so einer der ersten Schritte, wie kann ich sowas eben Levine einschätzen? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass, also ich meine, ich finde, er kommt eigentlich, also klar, man sieht ihm die Frustration immer relativ deutlich an, aber da gab's natürlich auch mehr als genügend Anlässe und ich finde irgendwo seine, also er kommt immer so als Typ, wenn man so ein bisschen also alles außenrum, finde ich, kommt eigentlich ganz gut rüber. Und auch so die Twitter-Gemeinschaft aus Chicago, die sind auch immer so voll des Lobes über den Typen Levine. Und vielleicht ist es dann schon eine Möglichkeit, dass er sich dann, also ist er schon einer, der sich in so eine ja kleinere oder zielgerichtetere Rolle einfügen könnte und einfügen würde. Und von daher bin ich gespannt. Aber ich bin halt, er könnte für mich schon auch einer sein, der, wenn man jetzt das Puzzle außenrum ein bisschen verschiebt, auch bei den Bulls irgendwie eine Zukunft haben könnte. Also den du halt dann eben, du müsstest halt dann sozusagen die Stelle über Levine oder die, vielleicht durch die zwei Stellen über Levine anders besetzen oder
ja.
das die Statik des Teams ein bisschen verändern. Wie gesagt, Markkanen kann ich echt saumäßig schwer einschätzen nach der Saison, weil es irgendwie komisch war, weil er sich auch komisch bewegt hat. Vielleicht ist er eindimensionaler, als auch ich dachte. Vielleicht hat er aber auch irgendwie, wurde er falsch eingesetzt. Also ich glaube schon, dass er zumindest nicht komplett richtig eingesetzt wurde, dass er da einfach zu sehr den Spot-Up-Shooter links und rechts auf den Flügel geben sollte, was irgendwie verschenkt ist, was auch eigentlich gar nicht so seinem, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, er ist zwar für seine Größe ein solider Shooter, aber er ist jetzt kein Lights-Out-Shooter.
Ja.
Und da bin ich eben, wie du jetzt die beiden evaluierst jetzt, oder wie kann ich sowas die beiden evaluiert und dann sagt, okay, was muss da noch? Und dann hast du ja noch Wendell Carter, der ja, was Defense anging, schon sehr, sehr vielversprechend war, eigentlich, wenn er gespielt hat. Und ja, also da bin ich gespannt, aber da muss natürlich im Endeffekt schnell ein Coach her und eben dann gucken, was passt und wie. Coby White hast du natürlich noch dazu. Wie fügst du das, was du hast, zusammen und was willst du da noch dazu fügen? Und wie willst du da in Zukunft? Auf was möchtest du, was willst du überhaupt reinholen? Also möchtest du Defense, möchtest du Playmaking, möchtest du Scoring, möchtest du Länge? Also, ja, so.
Ja. Das ist halt einfach formuliert. Wer ist denn eigentlich aktuell das beste Trade-Asset der Bulls, habe ich gerade überlegt. Also ist es Carter? Ist es White? Also ich meine, einen Rookie tradest du jetzt eigentlich eh nicht, außer du bist Rick Pitino. Shoutout an Phil Simmons, der ihn aktuell in jedem Podcast beleidigt, einfach weil er es verdient hat. Das macht man ja eigentlich nicht, aber also ich bin gerade am Überlegen, so Markkanen wäre halt eigentlich jetzt so ein klassischer Spieler, wo ein kluges Team sich sagt, aktuell ist der Wert ziemlich runtergegangen, der Typ hat aber Talent, versuchen wir es. Aber also
ich überlege halt auch nicht zu viel anbietet.
Ja, genau. Deswegen überlege ich gerade, für wen die Bulls aktuell am meisten bekommen würden. Ist gar nicht so leicht.
Das finde ich auch relativ kompliziert. Also bei White, ja, wie gesagt, ich meine, das da werden wir ja später, übrigens auch noch gar nicht gesagt, worum es heute geht.
Gut, ich meine, das wer es jetzt noch nicht rausgefunden hat, dass es um die Buletten geht, erstmal ist.
Es geht um die Bulls. Und wir haben eigentlich eine Bulls-Jazz-Folge heute, weil es geht jetzt um die Bulls, dann geht's kurz um die Jazz. Deswegen komme ich gerade drauf. Da gibt's ja atmosphärische Störungen, angeblich zwischen Rüdiger Gobert und unserem allseits beliebten Spinnen-Donny.
Rüdiger Gebert, bitte.
Rüdiger Gebert, Entschuldigung. Und dann natürlich mit Blick auf diese Doku, das Flu-Game. Es wird sensationell, aber der Punkt ist halt, du hast ja gesagt, für einen Rookie, ja, du kannst da, ich glaube, es ergibt relativ wenig Sinn, weil du Talent und Vertragswert einfach schwer in Einklang bringst.
Ja, also
außer es sei denn, du kannst auch aufnehmen. Also
ja. Also das ist, glaube ich, auch keine realistische Option, den zu stellen. Ja. Wär auch bescheuert. Also einfach,
wie gesagt. Wobei White geht White gegen Mitchell?
noch ist ja Mitchell auch auf dem Rookie-Vertrag. Eben. Deswegen klar, ich meine, für den Spinnen-Donny macht man es dann wahrscheinlich.
Ja. Wer wird die zum Beispiel?
Das wäre okay für dich.
Wer für mich, okay, wäre für mich in Ordnung. Dann ist ja gut. Nein, aber sonst, eventuell, ich meine, Carter war zwar, ja, aber vielleicht ist es Lavin tatsächlich. Oder was hältst du jetzt von Porter?
Porter hat doch auch
jetzt in sein letztes Vertragsjahr geht, ne? Oder hat eine Player Option jetzt, glaube ich.
Ah, okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit wohl ein bisschen höher, dass er sie nehmen wird.
Ja.
Dann kriegst du halt nichts. Das ist ja ein Expiring-Deal, den kannst du, glaube ich, relativ, also den kann man dann in Verbindung mit was anderem sicherlich bewegen, aber ich glaube, dann für ihn an sich ist der Wert, hält sich wahrscheinlich dann in Grenzen. Das ist zwar ein brauchbarer Spieler, aber halt auch jemand, der jetzt irgendwie Verletzungen hatte und
ja, aber auch diese Saison nicht viel gespielt hat.
Genau. Also hält sich's in Grenzen. Dann ist es vielleicht sogar wirklich Lavin. Das ist irgendwie traurig, weil sie seit Jahren immer in der Lottery draft.
Ja. Wie gesagt, es hätte anders laufen können, wenn es bei Lowry irgendwie besser funktioniert hätte. Aber da, ja, ich weiß auch nicht, dass, wie gesagt, die Saison ist einfach komisch. Oder halt Carter. Also Carter könnte ich mir auch noch halbwegs vorstellen, weil der halt auch noch auf seinem Rookie-Deal ist, oder?
Ja.
Also von daher, ja. Um nach Utah zu gehen, gäbe es ein Szenario, dass die Bulls und die Jazz irgendwas tauschen? Für dich?
Also ich glaube, da muss man halt dann von Bulls Seite wahrscheinlich schon mit Picks ködern, weil von den Spielern an sich sind die Bulls jetzt, glaube ich, nicht das Team, was irgendwie die besten Angebote machen kann. Und also ich glaube sowieso, dass die Jazz versuchen werden, alles dafür zu tun, dass sich halt Donny und Rüdiger wieder vertragen. Weil das halt schon, also ist ja offensichtlich, dass das ihre beiden besten Spieler sind und auch irgendwie das Fundament sein sollte, sein sollten für die nächsten, keine Ahnung, 10 Jahre oder so. Muss man natürlich auch immer dazu sagen, dass das in Utah und gerade in der aktuellen Zeit nicht so garantiert ist, dass jemand dann wirklich so lange da bleiben will, aber fürs Erste war das ja der Plan, dass das halt das Franchise-Duo sein soll und deswegen, die werden natürlich alles versuchen, dass die sich da irgendwie vertragen, aber wenn es an einen Punkt kommt, wo es halt heißt, er oder ich, einer muss weg, dann ja, gibt's Teams, die wahrscheinlich bessere Angebote machen können als die Bulls. So kommen wir wieder auf die Nuggets beispielsweise, wenn die sagen würden, also das wäre jetzt ein Interessent eher für Donny natürlich als für Gobert, weil den besten Center der Liga haben sie ja schon, aber da noch so, also wenn man sagt, Donovan Mitchell ist die bessere Version, also die deutlich bessere Version aktuell noch von Jamal Murray und sagt, da hauen wir noch irgendwas drauf, was auch immer. Das könnte ich mir vielleicht schon eher vorstellen.
Aber wie machst du das gehaltstechnisch?
Ja, da musst du halt da muss halt von Jazz-Seite noch ein Filler rein, damit es sich angleicht.
Möglich ja, weil, ist das schon. Also ich meine, aber
ja, ich meine, das ist halt, das geht ja eh erst im Sommer, ne? Also jetzt gerade ist ja, ist ja durch. Das ist halt ein bisschen komplizierter, wenn man sich das so theoretisch vorstellen muss, ne? Weil man aktuell in einer Phase ist, die es halt einfach noch nie gab. Aber so in der normalen Offseason, da fängt dann ja der Vertrag von Murray gerade an. Das heißt, er gilt dann als, also das ist dann sein Gehalt und das heißt, das muss man dann matchen.
Genau, eben genau. Und da wäre es halt dann mit Mitchell natürlich schwierig. Zumal die Jazz gar nicht so viel haben, was dann irgendwie an dicken Gehältern wirklich rausgeht.
Ja, sie haben halt noch ein Ingles plus was auch immer. Ich glaube, da ist, also zur Not gibt es ja auch noch ein drittes Team. Das war jetzt einfach nur so eine Möglichkeit für einen Abnehmer.
Ja. Der mir den fände ich auch interessant, auf jeden Fall. Also das so. Aber ich bin halt, also ich glaube, der Punkt ist halt, wir können jetzt natürlich viel spekulieren und jetzt kann es natürlich viele Meldungen geben, so die Beziehung ist nicht kittbar und bla bla bla. Ich meine, die sehen sich halt momentan auch nicht, ne? Also ich glaube,
das ist ein ganz guter Punkt. Es ist momentan relativ schwierig, zwischenmenschlich sich wieder zu vertragen. Also ist halt einfach ein bisschen leichter, wenn man sich tatsächlich auch über den Weg läuft und nicht irgendwie das quasi verlangt wird, so derjenige geht jetzt ans Telefon, wenn der andere ihn anruft, so nach dem Motto.
Ja.
Sind ja auch unterschiedliche Stimmen. Also Gobert sagt ja, sie hätten jetzt wieder miteinander geredet. Hat zwar dann irgendwie einen Monat gedauert, bis sie miteinander geredet haben, was natürlich kein gutes Zeichen ist, aber auch da weiß man ja nicht so genau, weil Mitchell äußert sich ja dazu nicht.
Ja, und vielleicht manchmal braucht man auch einfach ein bisschen Abstand. Also darf man ja auch zugestehen. Also ich meine, es ist halt irgendwie so, wenn man sich die Tragweite des Ganzen irgendwie anschaut und die Implikationen und was das dann, also dann, ja, da geht halt jeder irgendwie anders mit um. Aber das heißt ja, also Stand jetzt nicht zu kitten, also wenn sie jetzt irgendwie ein Training Camp hinter sich hätten und Mitchell halt immer noch Gobert nicht im Arsch anschaut, dann wäre es vielleicht was anderes. Also dann, ja. Und vielleicht ist es auch tatsächlich so, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Jazz da, wie du auch sagst, halt schon so irgendwie darauf bedacht sind, zu gucken, ob es nicht eventuell doch noch geht.
Ja.
Und gerade eben, wenn man dann wieder die Möglichkeit hat, sich eben zu sehen und sich dann wirklich auszusprechen und dann auch wirklich zu sagen, hey, und sich in die Augen zu schauen, das ist, glaube ich, immer noch mal was anderes. Das weiß ja irgendwie jeder, dass es halt, also natürlich funktioniert, also bei uns funktioniert es natürlich hervorragend hier über die virtuelle Schalte, ne?
Aber natürlich.
Wenn man sich irgendwie ausspricht, ist immer noch mal was anderes, wenn man sich gegenüber sitzt. Also da weiß ich nicht. Und die Situation ist, glaube ich, schon auch einfach speziell. Also wie du sagst, dass die Jazz jetzt nicht unbedingt, also sie sind froh, diese beiden zu haben und dann, weil sie nicht einfach an Free Agents kommen, an die großen Free Agents kommen, weil der Markt jetzt nicht der interessanteste ist und weil eben auch die beiden irgendwie als Team, weil man um die herum dann irgendwie schon eine Identität aufbauen könnte. Und es ist halt, glaube ich auch nicht, ich habe jetzt, wenn ich mir so die Verträge anschaue und auch die Konstellation jetzt um Gobert, also ich meine, Goberts Wert ist natürlich so aufgrund, klar, der Geschichte jetzt, es hat jetzt irgendwie auch nicht, also immer so blöd von Wert zu reden, ich mache es eigentlich gar nicht so bei Spielern.
Sagen wir einfach, wir wissen bei Gobert, dass ihn jetzt alle Leute für einen Idioten halten.
Ja, so, genau. Oder viele, genau.
Alle.
Und gleichzeitig hast du halt diesen
dicken ist Vertrag. Daran schuld, dass es Corona in den USA überhaupt gibt. Nur Gobert.
Wundert mich eigentlich, dass da aus Washington noch nichts kam in die Richtung.
Ja, ich glaube, hat den Namen einfach noch nicht irgendwie auf dem
Schirm. Stimmt, ist zu weit weg. Nee, aber gleichzeitig ist halt auch, wenn wir jetzt mal auf den Spieler gehen, er ist natürlich, also wir wissen alle um seine Qualitäten, aber es gibt halt auch eben halt so dieses eine Ding, dieses Fragezeichen, dass du ihn halt in einer Playoff-Situation dann eventuell dir doch rauspicken kannst als gegnerisches Team. Und es gibt vielleicht nicht viele, die das können, aber es ist halt was anderes als jetzt ein, es ist halt jetzt nicht so dieses hundertprozentige Ding, wir holen den jetzt und er wird alles für uns verändern. Und ich glaube, sein Vertrag läuft auch nach der nächsten Saison aus, oder?
Genau. Also er hat dann nochmal ein Vertragsjahr mit 27,5 Millionen und dann ist er UFA.
Ja. Und damit bist du ja dann eventuell auch, also dann, ich meine, wie schnell kann sich dann eine Defense, jetzt nehmen wir an, er käme jetzt nach Sacramento. Okay. Wie schnell kriegst du das Team dann? Also ich meine, es ist ja eine spezielle Konstellation mit ihm in der Defense. Das funktioniert zwar in Utah relativ gut, aber das ist ja auch irgendwie organisch gewachsen. Also ich meine, er ist ja quasi mit dieser Defense gewachsen. Ja, der wurde ja gedraftet und am Anfang hat man sich wenig ausgerechnet und dann irgendwann hat sich das so entwickelt. Wie schnell, also ich meine, es kann schnell gehen, aber es sind halt Fragen. Und dann hast du dieses eine Jahr Zeit und ja. Aber tatsächlich finde ich die Kings gar nicht uninteressant. Du?
Ja, also ich meine, das, was bei denen ja so ein bisschen das Problem ist, dass sie jetzt zu viele ganz gute junge Leute haben, die aber alle in nächster Zeit dann eigentlich auch bezahlt werden wollen und sich das dann, also sie können sich das eigentlich nicht leisten, sie alle zu behalten. Und deswegen wäre es dann schon eine Möglichkeit, dass man halt sagt, einen davon plus X geben wir ab, um halt Gobert zu kriegen. Aber also was du gesagt hast, finde ich schon relativ wichtig. Das ist halt kein Spieler, der jetzt irgendwie Plug and Play ist, weil halt eigentlich fast kein Team in der Liga so um einen klassischen Defensivanker aufgebaut ist, wie die Jazz das haben mit ihm. Und ich habe halt auch überlegt, so die Celtics wurden ja auch dann natürlich wieder mit reingeworfen, weil
klar,
haben ja keinen Center, so nach dem Motto. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass sie auf dem Level verteidigen könnten, also vor allem mit dem Stil, wie sie das diese Saison gemacht haben, wenn du da jetzt Gobert statt Theis reinpackst. Also es wird mir immer so ein bisschen zu kurz gedacht und zu sehr übersehen, was halt Theis auch irgendwie mit seiner Vielseitigkeit und Schnelligkeit da reinbringt. Und das ist halt einfach eine Komponente, die ein Gobert so nicht hat. Der hat natürlich andere Komponenten als Theis. Also ist ein besserer Rim Protector einfach, weil er diese Länge und defensive Intelligenz hat und einfach körperlich andere Voraussetzungen hat. Aber er nimmt auch ein bisschen was. Und dann, ich glaube halt auch nicht, dass der Wert dann von ihm, so, sorry, wenn ich das so benutze, aber du weißt, wie es gemeint ist.
Ich kann es einschätzen, ja.
Sein Ansehen, dass das vielleicht nicht ganz so hoch ist, einfach dadurch, dass es ein sehr teurer Center ist. Und aktuell geht der Trend halt nicht dazu, Center hoch zu bezahlen, wenn sie...
Ja.
Für mich sind es halt eigentlich eher so Jokic, Embiid, Davis. Ne? Da vollkommen okay, Max-Deal. Und da sollte man, wenn man die Chance hat, einen zu bekommen, unbedingt machen. Alle anderen ist halt schwieriger. Und gerade wenn es dann halt irgendwie Max-Player sind, ich glaube, das Interesse hält sich dann schon eher in Grenzen.
Kann ich mir auch vorstellen. Golden State?
Für?
Kannst du Wiggins schon traden? Ich weiß
nicht. Nein, nicht, weil ich los. Kann man theoretisch, ja, aber also da sehe ich jetzt nicht, warum Utah das machen sollte.
Ja, weil da nichts mehr geht.
das ist irreparabel. Und dann stellst du Mitchell und Wiggins nebeneinander. Das ist natürlich auch schwierig.
Sagen. Aber interessant.
Ja, interessant ist es, aber
und
glaube nicht unbedingt erfolgsversprechend.
Ja, weiß ich nicht.
Aber auch die Warriors, die haben eigentlich ja genug Leute, die sie bezahlen. Und ich weiß nicht,
ob
da dann so viel Sinn macht, so jemanden reinzupacken, zumal ja ihre beste Defense haben sie immer gespielt, wenn halt Draymond aufgerückt ist. Und warum würde er
auch, stimmt auch,
wenn
er
halt dann einen Rüdiger noch rumläuft.
Ja. Aber vielleicht wäre Draymond einer, der die Schwäche in Anführungszeichen oder die Problematik um Rüdiger besser kaschieren könnte durch seine...
Ja, aber das heißt, so ein bisschen mein Punkt. Also ich glaube, ein kluges Team holt sich jetzt nicht jemand, um den herum man was kaschieren muss für ein Max-Team.
Ja, klar. So habe ich es ja im Endeffekt auch gemeint. Also das ist halt, es ist schwierig. Also wahrscheinlich sprechen wir hier eh irgendwie ins Blaue rein und im Endeffekt sitzen wir dann in einem halben Jahr... Wenn wir dann irgendwie wieder Spiele gesehen haben, sitzen wir dann da und Donny und Rüdiger umarmen sich, nachdem sie gerade irgendwie die erste Playoff-Runde hinter sich gebracht haben. Also
ja, und ich meine, halt, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Es ist ja nicht so, dass sich gute Teams zwingend alle untereinander total mögen müssen. Also es ist sicherlich nicht schädlich, wenn sich die Leute leiden können und irgendwie einander aushalten. Aber also ich glaube, auch ein Mitchell und auch ein Gobert werden halt wissen, die Chance, dass wenn einer von ihnen getradet wird, dass das Team einen gleichwertigen oder sogar besseren Ersatz bekommt, ist sehr, sehr gering. Und deswegen, die werden schon auch wissen, dass sie halt sich zusammen zumindest eine relativ große Chance auf sportlichen Erfolg geben. Und deswegen, ich glaube auch da, letztendlich kann man da so ein bisschen die Füße stillhalten, weil irgendwann wird es wieder losgehen. Und wenn sie es dann immer noch nicht reparieren können, okay, aber für den Moment kann man da ja eigentlich noch Geduld haben.
Und wer Beweise braucht, dass das gute Teams sich nicht zwingend verstehen müssen, sollte man die Jordan Rules lesen.
Zum Beispiel?
Da gibt es nämlich den einen oder anderen Anhaltspunkt, dass es auch ohne große Freundschaften funktionieren kann. Apropos Jordan.
Da war was.
Da war was. Sollen wir zum Flu-Game kommen?
Sie.
Weil das ist eigentlich der interessanteste Part heute und überhaupt und so. 1997 war es, im Juni. Es stand 2-2, Spiel 5 der Finals und es war eigentlich eine komische Serie bis dahin, weil nach den ersten beiden Spielen sah es ziemlich gut aus für Chicago. Beide gewonnen im United Center und dann kamen die Jazz aber zurück, gerade Spiel 5. Relativ knapp gewonnen, die Jazz.
Spiel 5 sprechen wir heute.
Ja, das ist korrekt, Spiel 4.
Ja.
Weil Spiel 5 haben die Jazz nämlich nicht gewonnen. Aber da, ich möchte kein Spoiler natürlich. Aber
Spoiler Alert.
Aber da kommen wir gleich noch dazu. Auf jeden Fall, die Serie ging hin und her. Keiner wusste so richtig. Es war natürlich die Saison, in der Karl Malone zum MVP wurde, was Michael Jeffrey Jordan so bedingt in Ordnung fand, glaube ich.
Zu Recht.
Und dann natürlich.
Sehe ich genauso wie Michael Jeffrey Jordan.
Absolut. Absolut. Also gerade zu seiner aktiven Zeit sehe ich vieles wie Michael Jeffrey Jordan. Aber ja. Trotzdem stand es eben 2-2, weil John Stockton eigentlich ein ziemlich gutes Spiel 4 geliefert hatte. Jetzt habe ich Spiel 4. Und das am Ende gedreht hat. Also die Bulls waren 2,5 Minuten vor Ende noch mit 5 vorne. Dann trifft Stockton von draußen. Steal gegen Jordan. Spielt später noch einen Rebound und dann spielt einen Fullcourt-Pass auf den MVP. Die Anführungszeichen hat jetzt natürlich niemand gesehen gerade. Nein, Quatsch, hat den Fußballpass auf Malone gespielt. Konnte man sich denken, genau. Und ja, die Jazz, damit die Serie ausgeglichen. Und sie wären damals, glaube ich, das erste Team gewesen, das die 3 Spiele zu Hause gewonnen hätte in den Finals. Also als es noch 2-3-2 war. Und es war damals, ich kann mich noch daran erinnern, damals auch tatsächlich, dass es halt immer ein großes Ding war. So, oh, eigentlich die 3 Spiele in Folge gewinnt niemand. Aber man sah die Chancen der Jazz dann im Endeffekt nach den beiden Spielen, die auch einige Probleme der Bulls offenbart hatten, gar nicht so schlecht. Erst recht, als es dann Richtung Spiel ging. Da wurde nämlich was bekannt?
Flu-like Symptoms wurde es genannt. Jordan hatte, die sich letztendlich so ausgedrückt haben, dass er halt gekotzt hat, so eigentlich 2 Tage durch, nicht wirklich geschlafen hat und so ein bisschen fiebrig unterwegs war.
Ja, und wackelig. Genau,
war auch beim Shoot-Around nicht dabei.
Genau.
Und da hieß es, das ist 50-50, ob er überhaupt dabei ist. Da hat Scottie Pippen vor ein paar Jahren dann mal bei The Jump gesagt, dass ihm, weil er ihn ja kannte, schon klar war, dass Jordan spielen würde. Aber ja, das war dann eigentlich auch so ein bisschen die Ansage, dass man halt gucken würde, wie es geht und dann unter Umständen halt sagen müsste, jetzt ziehen wir den Stecker, weil läuft nicht. Und damit stand das Ganze halt dann schon so ein bisschen unter einem anderen Stern. Also was man bei den Bulls ja noch dazu sagen kann, die hatten seit 1991 mit Jordan nie 3 Spiele am Stück verloren. Also das war nicht nur so ein Finals-Ding, sondern das war auch so ein Bulls-Ding einfach. Das ist nie passiert. genau. Und das stand halt aber so ein bisschen auf der Kippe, weil man einfach nicht wusste, wie viel Jordan bekommen sie denn überhaupt in dem Spiel.
Ja, ich meine, im Endeffekt hätte das Momentum der Serie komplett kippen können. Also es wäre wirklich so ein Punkt gewesen, an dem, also die Chancen der Jazz, da was zu holen, oder eines anderen Teams da was zu holen, waren wahrscheinlich selten so groß. Also auch mit Jordan. Also man hat ja dann gesehen, wie er dann in die Halle, ja, gewankt ist übertrieben, aber doch auf nicht ganz so sicheren Beinen in die Halle gegangen ist. Auch sein Blick das ganze Spiel überhaupt, man hat schon gemerkt, dass da nicht die 100%ige Fitness irgendwie da war. Also er hat da irgendwie, also er war so ein bisschen so ein leerer Blick, ne?
Hat auch ein bisschen mehr geschwitzt als
sonst. Ja, das stimmt. War auch immer ganz geil, wenn er so, also nach der, nach dem Timeout, wenn er nur vorne das Handtuch drauf hatte und vorne war trocken und hinten war die Platte war komplett nass. Ja, und am Ende, es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Also wenn wir auf den Boxscore schauen, ich hab's ja schon verraten, die Bulls haben tatsächlich gewonnen, 90-88. Und der Mann mit den Flu-like Symptoms, 44 Minuten gespielt, was auch sonst, wenn man nicht ganz fit ist. 38 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists, 3 Steals, 13 von 27 aus dem Feld, 10 von 12 Freiwürfen. Ich muss sagen, ich hatte schon wieder ordentlich Spaß beim Gucken. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, absolut. Also es war vor allem, das Spiel läuft ja so in Wellen quasi. Also der Anfang ist nicht gut, das zweite Viertel ist überragend, das dritte Viertel ist nicht gut, das vierte Viertel ist dann wieder, also dann kommt halt wieder so eine Phase der absoluten Dominanz. Es ist halt irgendwie, man merkt es ja im Lauf des gesamten Spiels, dass er halt nicht komplett auf der Höhe ist eigentlich. Ja. Aber er kommt halt trotzdem immer wieder auf so einen Punkt, wo halt kein anderer ist. Und also es ist auch nötig, weil das Team um ihn herum absolut nicht gut ist in dem Spiel. Also
nein.
Das trifft ja auf wirklich fast jeden ihrer Spieler zu, aber. Ja,
hat Pip mir auch danach gesagt, ne? Ja. Also im Interview danach, so er musste, weil wir es irgendwie nicht auf die Kette bekommen haben, ihm so ein bisschen zur Seite zu stehen irgendwie.
Ja. Und also die Offense ist ja teilweise wirklich erschreckend, wenn nicht Jordan selbst das übernimmt. Und ja, also von daher, das ist halt irgendwie schon, wenn man das so sieht, ist es sehr verständlich, warum halt gerade dieses Spiel so diesen Legendenstatus einfach erreicht hat, weil man ihm halt gerade am Anfang, also er trifft ja seinen ersten Jumper des Spiels auch, aber er torkelt danach halt wirklich fast zurück. Also er sieht halt wirklich so ein bisschen aus, als würde er sich halt richtig schleppen müssen und als wäre das gerade irgendwie einfach alles nicht so die beste Idee, dass der überhaupt Sport macht. Und dann auch am Ende des Spiels bei seinen Freiwürfen sieht er halt auch teilweise so aus, als könnte er kaum stehen. Also Marvin Albert sagt das ja dann auch immer wieder, dass man ihm das ansehen kann, und das ist vor dem Hintergrund halt einfach schon ein sehr, sehr, sehr besonderes Spiel. Es macht dadurch auch irgendwie noch ein bisschen mehr Spaß, das zu gucken. Was mir halt dann irgendwie dabei auch immer wieder ein bisschen in den Sinn gekommen ist, wie frustrierend die Jazz teilweise waren. Also, und wie sie sich halt immer wieder selbst sabotiert haben, weil eigentlich darf man dieses Spiel nicht verlieren.
Nein.
So, und es ist nicht nur, weil Jordan gut ist, sondern es ist, also es gibt ja trotzdem unglaublich viele Phasen, wo sie einfach dumme Fehler begehen und wo sie es einfach sonst hätten gewinnen können und eigentlich müssen und so. Sie bereiten ihm dann schon auch irgendwie die Bühne, weil sie immer wieder die Tür auflassen. So, das ist irgendwie so, als quasi neutraler Zuschauer, der jetzt, also in meinem Fall, ich war jetzt nie der große Jazz-Fan oder Sympathisant auch nur, aber trotzdem frustriert mich das.
Gut, ich fand es natürlich eher positiv, aber ich habe gerade überlegt, kennen wir Jazzfans? Zwei Jazzfans kennen wir, oder? Ich zumindest.
Ich überlege gerade, wie viele ich kenne. Also wahnsinnig viele sind es nicht. Ich glaube, ich kenne noch einen, den du nicht kennst.
Echt? Okay.
Ja, ein Kumpel von mir, aber ja, viele sind es nicht. Viele sind es tatsächlich nicht.
Genau, ja, krass, ja, was ist, es muss tatsächlich frustrierend gewesen sein, denke ich mal. Also wie gesagt, ich habe mich dann eher so natürlich auf die Bulls konzentriert, auch so wegen Emotionen. Übrigens witzig tatsächlich, dass ich selbst beim nochmal schauen, sind mir auch die Emotionen wieder hochgekommen. Also ich war quasi wieder richtig dabei. Also so die Faust geballt, wenn Kukoc mal einen Dreier getroffen hat oder so. irgendwie ganz witzig, aber apropos Kukoc. Also Team sonst um Jordan rum nicht so geil. Also ich glaube, oder was heißt, ich glaube, nur Pippen und Longley haben noch zwei Shake gescored, Pippen aber 5 von 17 nur aus dem Feld.
Longley dagegen 6 von 7, also bärenstark.
Ja, Longley fand ich sowieso, ist also sneaky nicht schlecht, auch so Defense und so, finde ich ihn.
Ja.
Also
macht fällt besseren, immer so ein bisschen besseren Job als Brian Williams.
Ja, und er wird immer so ein bisschen als halt so die Bodenstange, die man halt auch aufstellen musste, weil lang, aber eigentlich so, also das war schon so solide, was der abgeliefert hat.
Ich finde, ein bisschen ist er aber trotzdem auch eine Bodenstange, die nur aufgestellt wurde, weil lang.
Ja, ein bisschen schon, aber
also er ist jetzt also, nicht so besonders ein Skillplayer, das kann man nicht
machen. Nein, das nicht. Aber gerade defensiv finde ich, hat er eigentlich relativ gut gemacht, teilweise. Also
er hat sich ein bisschen auch von Greg. Er ist selten über die eigenen Füße gestolpert, was man über Todd McCullough beispielsweise nicht sagen konnte.
So ist es. Aber zurück zu Kukoc, der hat nämlich 3 von 5 getroffen, 3 von 4 Freiwürfen und trotzdem irgendwie, ich wurde dann, also jetzt
gehen wir schon ein bisschen ins Spiel rein. Nicht Freiwürfe, Dreier
hat er. Dreier, richtig, genau. Ja, stimmt.
Das war sein Beitrag zum Spiel eigentlich.
Das war sein, genau, aber ich frage mich dann bei Kukoc, habe ich mir, das geht jetzt ein bisschen ins Schauen rein, habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, auch wenn ich mir den Boxscore anschaue, ob er nicht irgendwie dann doch zu wenig oder zu eindimensional genutzt wurde, weil ich mir dann irgendwie denke, weil bei ihm habe ich immer so das Gefühl, okay, es wäre mehr möglich. Oder ob er dann halt selber aber auch zu passiv ist dann teilweise.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen eine Kombination von beidem. Also ja. Es ist ja auch so, dass halt, also eigentlich Jordan oder Pippen war ja so ziemlich immer drauf und dann gibt's halt im Zweifel eher denen den Ball in die Hand, weil die halt noch ein bisschen besser sind. So, ich glaube schon, dass er als Decision-Maker mehr drauf hatte, als er das jetzt so in diesen Jahren zeigen durfte. Und ich meine, mit der Hierarchie im Team weiß man ja auch so ein bisschen, dass das halt irgendwie immer so ein Riesending war, dass Jerry Krause unbedingt Kukoc haben wollte und jahrelang schon darüber geredet hat. Und dann gab es mal ein, war das nicht sogar auch schon während der Olympischen Spiele 92, wo sie dann gegeneinander gespielt haben und wo Pippen und Jordan sich das halt zur Hauptaufgabe gemacht haben, Kukoc zu demütigen?
Ja, also uns auch getan haben dann.
Ja, genau. Also sie haben sich dann, glaube ich, ja irgendwann schon einigermaßen vertragen, aber es war jetzt wahrscheinlich nicht sein einfachster, also nicht ganz einfach für ihn, sich da irgendwie so ein bisschen zu etablieren, auch in der Hackordnung, würde ich denken. Ja. Aber für mich, ja klar, das ist dadurch irgendwie in solchen Spielen, gerade wo die Offense so dermaßen schlecht ist über weite Strecken, denkt man sich halt schon, da war ja noch jemand im Team, der eigentlich durchaus noch Fähigkeiten hatte, die er halt nur nicht so richtig gezeigt hat. Ich glaube, meine Lieblingsszene von Kukoc in dem Spiel ist auch trotzdem sein einziger Turnover, muss man dazu sagen, wo halt
der Pass
in Transition Steve Kerr hervorrennt, aber nicht Richtung Ball guckt und Kukoc ihm den Ball dann halt trotzdem passt und der gegen seinen Rücken.
Nee, umgekehrt war es. Umgekehrt war es.
War das umgekehrt? Ich dachte, das wäre Kerr gepasst gewesen, und der Kukoc nicht auf den Ball guckt.
Nee, Kukoc hat nicht auf den Ball geguckt und Kerr hat gepasst.
Okay, dann habe ich es andersrum im Kopf. Auf jeden Fall eine gute Situation.
Aber auf jeden Fall das Entsetzen in Kukocs Augen, als er den Ball einen halben Meter vor sich sieht, wie er quasi in seine Richtung fliegt und er in dem Moment merkt so, oh,
keine gute Idee mehr.
Ja. Keine gute Idee. Ja, auf jeden Fall, ja, groß. War auch in so einer Phase, in der nicht so viel ging für die Bulls. War da so ein bisschen, da hat man so gedacht, so, oh Mann.
Ich glaube, das war inmitten eines 14-1 Laufes für die Jazz. Also es lief wirklich nicht so gut. Und diese Szene hat das besser versinnbildlicht als alle anderen.
Und es war wirklich so, die Jazz hatten eigentlich so, also am Anfang, sah alles gut aus, aber dann, wenn man so Boxscore-mäßig, Malone, kommst du bestimmt auch noch drauf.
Könnte passieren.
Aber mit 7 von 17, was insofern natürlich interessant ist, als dass er, glaube ich, im ersten Viertel schon 10 Punkte hatte, oder 12, ich weiß gar nicht mehr, 10, glaube ich.
Doch. In der zweiten Hälfte gerade im letzten Viertel kam halt noch ein Punkt dazu.
Ja, ein Freiwurf und irgendwie auch 17 Würfe einfach weniger, also diese Passivität dann. Also er hat am Anfang wirklich dominiert und dann zweite Hälfte dann irgendwie nicht mehr so. Auch 5 von 9 Freiwürfen war ja auch immer so ein Thema in der Serie, einfach, dass er da nicht sicher genug ist. Gab ja auch Spiel 1 war ja dieses The Mailman Doesn't Deliver on Sundays. Also da, als die Jazz das Ding hätten zumachen können oder zumindest er die Jazz auf den Weg hätte bringen können und dann beide Freiwürfe vergeben hat und Jordan danach den Buzzerbeater Game Winner trifft. Und was sehr schön war natürlich. Und ja, dazu interessant fand ich auch noch Greg Ostertag mit 15 Rebounds.
Greg Ostertag war auch verdammt stark in dem Spiel. Also
nicht zu kontrollieren.
Auch dazu noch 3 Blocks, 13 Punkte. Also bei Apex Mountain wollte ich eigentlich über Greg Ostertag sprechen.
Okay. Ja, dann sparen wir es auf, weil wann kommt man schon mal bei Apex Mountain auf Greg Ostertag? Also von daher sollten wir es aufsparen. Sonst. Weiß ich nicht. Hast du noch irgendwas im Boxscore? Ich fand es so ganz interessant, dass so Würfe, Rebounds, Dreier, dass es alles relativ ausgeglichen war. Von den Anzahlen her.
Ja, also ich meine, das Spiel war ja, auch wenn es so in Wellen verlief, insgesamt auch total ausgeglichen. Also es waren ja letztendlich auch nur, das war ja 90-88. Das spricht ja auch für eine eher enge Angelegenheit. Was mir noch auffiel, weil ich habe auch immer die Tendenz, mich als erstes über Malone aufzuregen. Und das ist in dem Spiel, finde ich, auch absolut gerechtfertigt. Aber John Stockton, sehr, sehr unauffällig. Ne? Also hat auch absolut nicht auf einem hohen Niveau gespielt. In dem Spiel. Er hatte halt im vierten Viertel nochmal einen wichtigen Dreier, der auch schon nochmal irgendwie ein großer Moment für das Team war. Aber so 13 Punkte und vor allem 5 Assists, das ist halt, spricht jetzt auch nicht dafür, dass es so wahnsinnig gut lief. Und das ist eigentlich auch insofern ein bisschen überraschend, weil es auch bei Stockton eigentlich gut losging und auch bei Howard Eisley, seinem Backup. Also gerade in der ersten Halbzeit konnten halt die Bulls dieses Pick and Roll nicht verteidigen. Und Ja, sie sind halt irgendwann davon abgekommen. Jeff Hornacek auch mit einem sehr schlechten Spiel. 7 Punkte, ja, 2 von 11, nicht so gut. Aber ja, also es sind dann eigentlich damit schon so diese Big Three, die sie hatten, die im Endeffekt einfach ein bisschen enttäuscht haben in dem Spiel oder teilweise auch ein bisschen mehr.
Ja, absolut, absolut. Also man, der Boxscore drückt es irgendwie da, glaube ich, ganz gut aus. Was ich auch noch interessant fand, dass die Bulls leicht mehr Freiwürfe hatten. Ah, genau, vielleicht dazu noch auch die Jazz, dass kein einziger Jazz-Spieler mehr mindestens 20 Punkte hatte.
Ja.
Also es gab, das zeigt irgendwie auch schon was, aber genau, die Bulls leicht mehr Freiwürfe, was eigentlich überraschend ist, insofern, als dass sie tatsächlich eigentlich eher so ein Jump-Shooting-Team auch ein bisschen waren. Also sie haben jetzt am Brett gar nichts, also in den Spielen davor war auch ein Problem in den Spielen 3 und 4.
Jordan war in Spiel 4 kein einziges Mal an der Freiwurflinie,
was ja für
ihn natürlich auch doch sehr ungewöhnlich war.
Absolut, absolut. Insgesamt auch nur 12 Freiwürfe für die Bulls in Spiel 4. Ja. Und das hat dann auch so ein bisschen, im Spiel hat man auch gesehen, dass sie da so ein bisschen was umgestellt haben. Aber gleichzeitig auch, dass sich die Refs halt nicht so von der Atmosphäre nicht komplett haben beeinflussen lassen. Also augenscheinlich. Das kann man, hat vielleicht auch überhaupt keinen Zusammenhang, aber wäre jetzt auch eine schöne Überleitung zum Was fällt auf. Weil der Lärm im Data Center war schon brutal.
Ja, also gerade in der ersten Hälfte, als es halt auch einfach extrem gut lief bei den Jazz, also gerade also im Lauf dieses 14-1 Runs unter anderem, ja, wo sie ja dann auch zeitweise sogar mit 16 Punkten geführt haben, da war das schon eher, also verständlich, warum man das Data Center damals Decibel Center
nannte. Ja, also ich hatte so noch mal Gänse, also es war echt krass. Also ich fand es auch geil, Chris Morris hat ja irgendwann einen Dreier getroffen und dann ist irgendwie das Dach weggeflogen und da musste er selber grinsen einfach, weil es so verrückt war irgendwie von der Stimmung her.
Ja, weil das war glaube ich auch so ein Moment, Jordan war halt sein Verteidiger. Jordan war aber einen Schritt zu langsam und kam halt nicht richtig hin zum Closeout und ich glaube, da hat dann ja Morris vielleicht auch gedacht, ha, er ist menschlich, ja, könnten es vielleicht genau heute schaffen. So ja, irgendwie. Diese Freude war ihm anzusehen. Auch ziemlich geil war insofern auch immer, wenn man Antoine Carr dann auf der Bank sehen konnte, der sich gefreut hat, weil Antoine Carr für mich sowieso, das war immer der große Sympathieträger bei den Jazz für mich. Den fand ich immer geil mit seiner Brille. Und er saß halt ja in dieser überstylischen Trainingsjacke der Jazz und hat sich dann halt bei jedem Korb unfassbar gefreut. So, das ist mir auch hängen geblieben in dem Spiel.
Absoluter Muster-Teammate auf jeden Fall gewesen.
Ja.
Und dann natürlich auch alles gegeben, wenn er ins Spiel gekommen ist. Ja, aber das war auch so ein Punkt, fand ich, was du relativ schnell gemerkt hast. So in der Defense hast du bei Jordan schon gemerkt, dass da einfach so diese, wenn er nicht diktieren konnte, wie es Tempo war, also in der Offense, wenn er den Ball hatte, dann konnte er sich ja in Bewegung setzen und die Defense musste. Aber wenn er mitgehen musste, hast du schon teilweise gemerkt, dass er einfach manchmal, dass die ganz große Aufmerksamkeit einfach nicht immer da sein konnte und auch die Spritzigkeit einfach nicht so da war, fand ich.
Ja, und das wäre, also insofern ist es eigentlich noch beeindruckender, wie sie es dann in der zweiten Hälfte, finde ich, drehen konnten. Also auch was den defensiven Effort anging, einfach weil das in der ersten Halbzeit teilweise schon einfach richtig schlecht aussah. Also es wurde zum Ende vom zweiten Viertel hin deutlich besser. Da kamen sie auch wieder ran und in dem Viertel hat Jordan auch allein 17 Punkte gemacht. Also da hat er halt dieses Comeback dann auch offensiv halt absolut getragen, aber die Defensive kam da dann halt auch endlich ein bisschen ran. Also was man noch dazu vielleicht auch erwähnen kann, Dennis Rodman das ganze Spiel über Foul Trouble gehabt, hat deswegen auch bloß, was war es, nur 22 Minuten gespielt, was ja jetzt irgendwie so für den quasi dritten Star der Bulls, was man, finde ich, auch immer so ein bisschen in Anführungszeichen ausdrücken muss, war es kein prominentes Spiel und das hat man, finde ich, defensiv schon absolut auch gemerkt.
Ja, weil sie hat dann oft natürlich dann, also Kukoc natürlich gebracht haben. Und dann Kukoc neben Longley und da war dann auch, glaube ich, auch die Problematik mit Ostertag, weil die Bulls dann einfach physisch dann unterlegen waren. Also Kukoc und Longley gegen Ostertag und Malone. Da hat es dann einfach irgendwie so ein bisschen gefehlt. Da konnten sie dann am Brett nicht so wahnsinnig gut arbeiten. Das hast du dann schon auch gemerkt. Ich meine, Brian Williams hat noch relativ viele Minuten bekommen, aber da, also du hattest, also ich fand gerade zum ersten Viertel hast du das Gefühl gehabt, die Bulls irgendwie kommen beim Rebound überhaupt nicht hin. Und es fehlt auch einfach so ein bisschen so dieser Drive und da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Halle die Jazz da auch noch so ein bisschen mehr getragen hat einfach, also, weil klar, gerade sowas, ich meine Effort oder Einsatz, der steigert sich natürlich in so einer Atmosphäre. Und was ich auch noch interessant fand, eben, dass Ron Harper relativ wenig gespielt hat. Also das Kerr hat sich hat mehr gespielt als Harper, obwohl Phil Jackson nach Spiel 4 sehr, sehr unzufrieden war mit Kerr, gerade was die physische Komponente gegen Stockton anging.
Ja, und Kerr hat ja in dem Spiel eigentlich jetzt auch nicht wahnsinnig viel auf die Kette bekommen.
Also ja, offensiv eigentlich so gut, also außer dem Pass auf Kukoc natürlich, aber sonst war offensiv relativ...
Ja, ja, also in 24 Minuten 0 Punkte, ein Assist und ein Turnover, das ist natürlich nicht schlecht. Und also
ja. Aber 2 Rebounds.
Ja, und er hat das Duell gegen Stockton tatsächlich auch besser angenommen. Ja. Finde ich, aber natürlich ist trotzdem eigentlich Harper der wesentlich bessere Verteidiger und hat für mich in dem Spiel auch eigentlich trotzdem den besseren Eindruck hinterlassen, aber vielleicht hatte er ja die Grippe, wer weiß.
Na, es kann sein. Das war das eigentliche Flu-Game war Ron Harper.
Ja.
Oder vielleicht hatte Harper Jordan angesteckt und es war schon wieder am Abklingen.
Wahrscheinlich. Aber so. Also ja, noch kurz zur Defense irgendwie. Der Druck, den sie dann aufbauen konnten, das ist tatsächlich auch mehr auf Flügel entstanden, ne? Also, dass sie so unterm Korb physisch eigentlich unterlegen waren, das hat sich ja nie verändert.
Nee.
Und die Jazz haben ihnen den Gefallen getan, dass sie davon irgendwie ein bisschen weggegangen sind. Also, da, wo wir wieder bei der Kritik an Malone sind, so, der hat seine physischen Vorteile in der zweiten Hälfte einfach auch überhaupt nicht mehr ausgenutzt. Aber der Druck, den sie dann aufbauen konnten, das ging halt dann trotzdem irgendwie wieder von Pippen und Jordan aus, die halt am Flügel nicht mehr viel zugelassen haben und die dann auch, wenn es mal offensiv lief, war das ja häufig, weil sie halt irgendwie in Transition an leichte Punkte kamen.
Ja, auf jeden Fall. Also sie haben halt diese Länge da auf dem Flügel, die haben sie da schon relativ gut ausgenutzt und haben auch also so geschickt gedoppelt irgendwo, ohne jetzt dann zu viel zuzulassen, jetzt nach dem Pass aus dem Doppelten heraus vielleicht. Also da haben sie irgendwie, das war ja auch so diese Spezialität dieses Teams, haben ja auch die Kommentatoren immer wieder gesagt, dass halt so dieses, dass sie dich halt ersticken können einfach, die Bulls. Und das hast du schon teilweise gemerkt. Also ich meine trotzdem, nach dem ersten waren sie ja 29-16 noch hinten und sind auch im zweiten, hat es auch eine Zeit dann gedauert, es gab dann irgendwie einen kleinen Run und dann haben sie so langsam geknabbert. Also so dann Pippen hat mal auf 7 verkürzt und Jordan dann auf 5. Was ich interessant fand, war da in der Phase so das Minuten-Staggering bei den Jazz, also zwischen Stockton und Malone.
Inwiefern?
Dass jeder von beiden mal eine extrem lange Pause bekommen hat.
Ja.
Also so, dass ich bei Malone, also ich möchte Malone jetzt nicht komplett irgendwie freisprechen, aber bei Malone hatte ich dann schon so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen an seinem Rhythmus auch gekratzt hat. Also weil er sah, gefühlt saß er fast das komplette zweite Viertel, also gefühlt. Also er saß bestimmt nicht das komplette zweite Viertel, aber er saß da sehr, sehr lang. Und danach, ja, also nachdem im ersten Viertel halt extrem heiß war und dann gab es eben diese Phase, in der Stockton sehr, sehr lang saß. Das fand ich ein bisschen komisch.
Da hat vielleicht auch der Kollege Jerry Sloan einfach nicht so richtig das Vertrauen in Malone gehabt, also weil der halt im zweiten Viertel ist er halt so nach der Hälfte der Zeit rausgegangen, weil er einfach sein drittes Foul hatte.
Ja.
Und es reichte dann wohl irgendwie nicht an Vertrauen, dass man gesagt hat, okay, der weiß das jetzt, der wird halt, den können wir jetzt trotzdem weiter drauflassen, weil der begeht dann halt jetzt nicht sein viertes Foul, sondern das war halt irgendwie klar, nee, dann müssen wir den jetzt rausnehmen und auch kompromisslos. Also er kam dann ja auch nicht mehr rein im Lauf dieses Viertels. Ja. Und das fand ich schon auch überraschend ein bisschen, weil das wäre halt auf der Gegenseite anders gewesen. Also wenn jetzt Jordan, der jetzt glaube ich eh nicht wahnsinnig häufig ausgefoult hat in seiner Karriere, wenn der da jetzt sein drittes gesammelt hätte zu dem Zeitpunkt, kann ich mir nicht vorstellen, dass Phil Jackson gesagt hätte, ah shit, da müssen wir dich jetzt rausnehmen.
Ja. Stimmt.
Ist natürlich auch eine andere Position, also bist du als Power Forward vielleicht auch einfach ein bisschen anders noch involviert, aber ja, also es stimmt schon, es war dadurch eine sehr lange Pause und es war auch dann, ich glaube im vierten Viertel ja auch nochmal, im dritten Viertel ja glaube ich auch nochmal eine längere Pause, ne?
Glaub, ja. Ja. Ich glaube, vierter hat er relativ viel gespielt, ich glaube im dritten, ne? Und ich meine, gleichzeitig haben die Jazz dann Jordan auch immer wieder an die Freiwurflinie geschickt im zweiten und da hat er immer wieder gepunktet und es hätte bis zur Halbzeit, hätten die Bulls eigentlich bis auf 2 ran sein können, hätte da nicht Brian Russell noch einen Fastbreak-Dunk ausgepackt, bei dem, glaube ich, wirklich das Dach kurz weggeflogen ist oder sich zumindest leicht gehoben hat. Weil war schon mal ein ganz geiler Moment. Und dann war ich auch so diese Ansage von Ahmad Rashad, also der damals Sideline-Reporter war, der gesagt hat, Jordan sei dehydriert und Zitat vom Trainer der Bulls, a little bit out of it.
Ja.
Also, auf jeden Fall, ja. Und ja, hat es ganz gut zusammengefasst, wahrscheinlich. Und dann kamen die Jazz auch besser ins dritte rein, ne? Am Anfang wieder.
Ja, also haben unter anderem Russell und Hornacek jeweils mit Dreiern wieder, also sie sind dann nie mehr so weit davon gezogen, aber sie waren zumindest am Anfang dann wieder ein bisschen davon, aber dann haben sich die Bulls halt irgendwie mal wieder so ein kleines bisschen gefangen und waren dann, ich glaube, irgendwie Mitte des Viertels haben sie dann erstmals das Spiel tatsächlich ausgleichen können durch ein Layup von Jordan dann.
Ja, genau. Also man hat dann schon gesehen, so dass sie haben die Zone besser dicht bekommen, die Bulls, oder haben durch den Druck auf dem Flügel halt einfach verhindert, dass der Ball so viel in die Zone kam, hast du ja auch schon gesagt. Und die Jazz irgendwie zu mehr Isolations gezwungen. Interessant auch noch das kleine Tête-à-Tête von Karl Malone und Brian Williams. Als auch für, ich glaube, für 2-3 Possessions Brian Williams dann zum Go-To-Guy der Bulls mutiert ist, damit er sich rächen konnte an Karl Malone. Ich glaube, einmal hat es funktioniert, ein-, zweimal nicht.
Ja.
Aber es gab ein kleines Schubsen, wobei ich glaube, im Endeffekt viel von Williams ausging. Oder Malone hat vielleicht durch seine Lethargie auch ein bisschen provoziert, das kann natürlich auch sein. Also er hat ihn, glaube ich, beim Rebound ein bisschen rückgeschubst.
Der leere Blick von Malone hat Williams so sehr genervt, dass der dann mal gesagt hat, jetzt... Mach dich mal gerade.
Ja, genau. Nee, hat ihn, glaube ich, beim Rebound halt so leicht in den Rücken und daraufhin hat Williams irgendwie reagiert und Malone hat aber nur geguckt, leicht irritiert und Williams ist dann laut geworden.
Ja.
Glaube ich, auch so ein Ellbogen Richtung Malone geschickt, er sei ihn nicht getroffen, hat auch ein technisches kassiert und so und dann gab es kurz ein kleines Privatduell, das aber dann relativ schnell wieder für beendet erklärt
wurde. Und ich als verkappter alter Jazz-Fan hätte mir natürlich gewünscht, dass Malone endlich mal austeilt und zeigt, dass er da ist, quasi.
Ja. Mal Zeichen setzen.
Eben. Aber das stimmt, weil danach, also ein Field Goal, ich überlege gerade, hat Malone, abgesehen von dem Layup Anfang des dritten Viertels, hat er, glaube ich, in der zweiten Halbzeit kein einziges Field Goal mehr gehabt, sondern nur noch irgendwie so 3-4 Freiwürfe getroffen, paar weitere versemmelt und das war es sogar schon. Also,
ja. Irgendwie so, also maximal noch eins, aber also eigentlich kaum noch was.
Vielleicht war auch Brian Williams davon einfach nur genervt. Ich könnte es verstehen.
oder Brian Williams war in Karl Malones Kopf.
Das kann natürlich auch sein. Ich meine, das ist, da Rodman es in dem Spiel nicht hinbekommen hat, brauchte man vielleicht dafür Brian Williams.
Das kann sein. Ich meine, aber trotzdem, die Bulls haben es zwar defensiv gut hinbekommen, aber das Problem war einfach, dass sie selber offensiv nichts hinbekommen haben.
Ja.
Also
das,
es war.
Das dritte Viertel war ja auch wieder eine schwächere Phase von Jordan.
Ja, Jordan hat auch nach dem Spiel dann gesagt, so er hat Phil Jackson dann so gesagt, er soll ihn halt so ein bisschen in Sprints einsetzen. Vielleicht war das dann auch so ein bisschen so, dass er quasi sich aktiv so ein bisschen rausgenommen hat, aber dann zumindest in Teilen, also sicherlich hat dann auch ein bisschen die Kraft gefehlt, aber sie waren dann nach dem dritten mit 5 hinten. Und da war dann ganz geil in dem Broadcast, ne, dann so, wo sie dann so End of an Era, Fragezeichen, und dann schon angefangen haben zu spekulieren, was kommenden Sommer passiert, weil ja alle Verträge ausgelaufen sind und dass Jordan, Pippen und wahrscheinlich auch Jackson zurückkommen werden, aber Rodman wahrscheinlich eher nicht und so. Und das ist eigentlich ganz interessant, so mit Blick auf die Doku, weil es im Endeffekt ja so um diese Gemengelage auch so ein bisschen geht. Das ist ja ein bisschen der Aufhänger für die Doku, ne? Deswegen ja auch Last Dance, das hat er, glaube ich, Jackson gesagt damals.
Genau, das hat er vor der 97er, 98er Saison.
Ja.
Hat er das geprägt, also das war von Anfang an so. Die Idee kam nicht von Dwayne Wade.
Obwohl
auch wenn er könnte, wahrscheinlich den Credit dafür haben möchte, aber es war nicht seine.
Er möchte sich wahrscheinlich wie LeBron Taco Tuesday, möchte sich wahrscheinlich Last Dance schützen lassen.
Ja, ich glaube auch.
Zu Recht natürlich, zu Recht. Ja. Weil er hat es vielleicht nicht erfunden, aber er hat es geprägt.
Natürlich, mehr denn je.
Mehr denn je, mehr als jeder andere. Auf jeden Fall fand ich die Diskussion dann schon irgendwie ganz witzig, also als sie dann so angefangen haben und dann, als wollte Jordan die Diskussion auch irgendwie beenden, hat er erstmal das vierte Viertel mit einem Baseline-Jumper begonnen, einem erfolgreichen, aber kurz drauf, Chris Morris durfte dann wieder lachen, weil er mit dem Dreier geantwortet hat, aber da war es dann so ein bisschen, da hast du dann gemerkt, da haben die Bulls dann offensiv auch bessere Antworten gefunden, also Jordan, Kukoc haben dann so ein bisschen nachgelegt und haben dann sogar kurz geführt, bis Russell von draußen getroffen hat.
Und haben zu dem Zeitpunkt, obwohl sie ja eigentlich nicht das physisch dominantere Team sein sollten, haben sie halt dann relativ viel über den Post gemacht. Also sowohl Jordan als auch Pippen, die halt gerade so als Facilitator von dort aus dann relativ viel gemacht haben. Also dieser eine Kukoc-Dreier ging ja, glaube ich, auch daraus hervor, dass Jordan halt in Korbnähe war und dann nochmal rausgelegt hat und so. Und da für ganz kurze Zeit war das mal sogar sowas wie flüssige Offense. Es war dann schnell wieder vorbei, also weil die Jazz dann auch wieder so sich ein bisschen mehr gefangen haben defensiv, aber für eine ganz kurze Zeit gab es so ein bisschen Auflockerung mal.
Ging ein bisschen dahin. Also Ostertag hat weiterhin Rebounds eingesammelt und die Bulls dann auch irgendwie zwischenzeitlich mal 6 Würfe in Folge nicht getroffen. Genau, da gab es in die Phase viel noch dieser Stockton-Dreier, den du vorher erwähnt hattest, so mit ablaufender Shotclock. Und dann kam die letzte Minute. Und die war natürlich schon eigentlich ziemlich geil, ne?
Die war chaotisch. Und wieder eine, wo man die Jazz manchmal einfach anschreien wollte. Also als Beispiel, 25 Sekunden vor Schluss, wo Jordan den Dreier zur Führung trifft. Pippen ist da auch wieder im Post. Brian Russell, der Jordan verteidigen soll, eilt zum Doppeln. Warum eilt der Spieler, der den besten Offensivspieler aller Zeiten verteidigt, warum geht der zum Doppeln? Also ich weiß, dass Jordan nicht als der beste Dreierschütze ever galt und das auch zu Recht, aber in der letzten Minute von einem Finals-Spiel bei Gleichstand, da läufst du doch nicht von dem Typen weg, um zu doppeln.
Das ist einfach. Er war doch krank.
Ja, stimmt. Er hatte auch zu dem Zeitpunkt erst 35 Punkte gemacht.
So. Ja, ja.
Ach, den kann man da schon stehen lassen. Kein Problem. Ja. So. Wenn man von irgendwem aushilft.
Hauptsache, der Kopf ist im
Korb. So, die Bulls hatten ja meistens zwei Spieler oder so auf dem Feld, die offensiv überhaupt gar keine Gefahr dargestellt haben. Wenn du doppelst, dann mit einem von denen. Und da ist dann halt, also Stockton, der hätte nachrotieren sollen, war auch vielleicht ein Schritt zu spät. Aber ja, also
die Shotclock lief ja auch ab, ne? Noch kommt er noch dazu.
Ja, genau.
Die Shotclock lief auch ab.
Es ist zu der Situation einfach vollkommen absurd, ausgerechnet von Jordan auszuhelfen. Also das, man sollte auch meinen, dass man die Idee vielleicht haben könnte, wenn man.
Ja.
Es war ja auch sogar schon das fünfte Spiel dieser Serie und die alle waren nicht ganz jung. Die sind alle Jordan wahrscheinlich im Laufe ihrer Karriere ein, zwei Mal über den Weg gelaufen.
Sollte man meinen.
Das frustriert mich heute 23 Jahre später immer noch.
Ja, er war schön offen, der Dreier. Er war sehr schön offen.
Also in der Situation so einen offenen Dreier so ist ja schwer zu rechtfertigen.
Sehr schwer zu rechtfertigen.
Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, das ging dem ja noch sogar voraus. Jordan hatte ja vorher seinen zweiten Freiwurf vergeben, nachdem er ausgeglichen hat. Longley kommt an den Tipp ran und dann ist Jordan derjenige, der den Rebound halt einsammelt, weil
das ist klar,
da fehlte dann wieder so ein bisschen geistige Präsenz von den Jazz. Dann dribbelt er raus, nimmt halt Zeit von der Uhr, also das sind nur zwei der ungefähr 10 Beispiele in der letzten Minute, wo sich die Jazz selbst in den Fuß geschossen haben. Wir sollten vielleicht 1,4 Minuten vor Ende des Spiels noch mit reinnehmen, weil da nahm Karl Malone vollkommen überhastet und ohne Not ein Fallaway von knapp innerhalb der Dreierlinie, der dann auch ein Airball wurde, weil es so ein beschissener Versuch war. Der das auch verdient hatte, dass es ein Airball wurde.
Aber er wollte halt auch noch wieder was machen.
Das stimmt. Ist ihm nicht gelungen.
Dafür dann aber nach Jordans Dreier immerhin John Stockton mit Assist auf Ostertag für einen einfachen Dunk.
Ja, da ging es sogar mal schnell.
Da ging es richtig schnell. Und dann ging es nicht schnell genug.
Ja, wo wir wieder bei Malone sind. Meine Güte, ey.
Also, das Geile war ja, also dann halt Inbound Bulls. Pippen bekommt den Ball so rechts vor der Bank der Bulls eigentlich, also in der eigenen Hälfte. Und man hat schon so gemerkt eigentlich bei Pippen auch, dass er darauf wartet, dass er jetzt gefoult wird.
Ja.
Also Pippen bleibt kurz so stehen, hält den Ball in beiden Händen und wartet so drauf, jetzt kommt einer.
Derjenige hätte Malone sein sollen.
Also Malone kam schon, aber halt nicht.
Ja, ja, hat halt nicht gefoult, weil es auch sein sechstes gewesen wäre. Hat er sich geweigert. Shades of Ademola Okulaja damals. Der in genau der gleichen Situation auch, also da hat er tatsächlich mehr oder weniger den sehr wahrscheinlichen Sieg hergeschenkt. In dem Fall ging es darum, dass man halt die Uhr anhalten musste. Dann wäre immer noch die Möglichkeit für Pippen da gewesen, halt wieder auf 3 Punkte Führung zu erhöhen. Aber nö, dachte er nicht dran. Pippen konnte selber irgendwie kaum fassen, hat dann irgendwann den Pass aber gespielt. Ich glaube, erst auf Kerr dann auf Kukoc, der den noch im Sprung dann direkt weitergeleitet hat, auf Longley, der dann nochmal einen geschenkten offenen Dank bekommt, weil die Jazz zu
komplett
blöd waren zum Foul.
Ja, das Problem war, sie sind halt dann alle ausgeschwärmt. Also nachdem halt das erste Foul nicht funktioniert hat im Endeffekt, war so ein bisschen so die Panik, so, oh fuck, wir müssen doch. Und dann dadurch, also war halt auch smart dann irgendwie von Kerr und Kukoc, aber also Longley war, glaube ich, weit und breit war niemand da. Also als hätte er ein 1 gegen 0 auf dem Freiplatz gespielt, so für sich.
Ja.
Und trotzdem hätte es da nicht zu Ende sein müssen. Interessant, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass diese Jordan-Pippen-Szene, in der Pippen Jordan so vom Feld führt, gar nicht nach dem Spiel, also nach der Sirene war, sondern eben nach dieser Szene, nach der, glaube ich, noch gut 5 Sekunden auf der Uhr waren oder so.
Ja, genau. Ich glaube 6 waren es, als dann
oder
die
6.
Auszeit genommen wird.
Genau. Eben Timeout dann. Und im Endeffekt ist ja da noch massig Zeit gewesen.
Ja.
da irgendwie noch einen Dreier irgendwie loszuwerden. Die Jazz haben es aber nicht, also sie sind den Dreier losgeworden, auf den Ring, Rebound, Foul, Pippen an Stockton mit noch 0,2 Sekunden. Da will ich jetzt aber keine Vorwürfe verteilen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass also Stockton hat dann den ersten Freiwurf vergeben und er hätte halt im Endeffekt den ersten treffen müssen, den zweiten irgendwie auf den Ring setzen, es hätten direkt einen Tipp entfolgen müssen. Die genau, Wahrscheinlichkeit also war da schon relativ gering. Durch. Ja, also hat man auch so ein bisschen gemerkt und damit war die Geschichte durch. Bulls gewonnen, 3-2, zurück nach Chicago und der Rest kommt bei den Ripple Effects. Wenn ich schon wieder spoilern, weißt du?
Ja, klar.
Hast du noch irgendwas zum Spiel oder möchtest du gleich uns verraten, was du vergessen hattest?
Sagen wir doch einfach. Also fahren wir fort. Ich glaube, die Sachen, die mir zum Spiel noch einfallen, die kommen eh schon. Dafür haben wir ja noch Kategorien. Vergessen hatte ich tatsächlich das eine Putback, den Rodman hatte in dem Spiel, wie sein erstes Field Goal seit Spiel 2 oder 3 war und auch das letzte in der Serie. Also offensiver Impact riesig. Und dass Rodman halt während der Serie mal wieder seine relativ krassen Eskapaden hatte. Also dass er zwischen den Spielen 4 und 5 ist er zweimal für die Nacht also einmal mit einem Privatjet und einmal dann mit einem normalen Flugzeug von Salt Lake City nach Las Vegas geflogen, um da die Nacht durchzusaufen. Also und auch wirklich. Also es gibt da Berichte von Zeitzeugen, die teilweise mit ihm da unterwegs waren, die halt sagen, dass er halt, als er versucht hat, da am Crabs Table zu spielen, dass er halt zu besoffen war, um mit den Würfeln den Tisch zu treffen. Also dass er halt selbst dafür zu durch war und dann, ja, kam er halt irgendwie trotzdem wieder an. Ich hatte vergessen, dass das so genau in dieser Situation auch noch mit drin war und da halt sowohl Jackson als auch Jordan wohl keineswegs begeistert von ihm gerade mal wieder waren.
Ja, wenn man es gehört hatte, dann, das haben sie ja vor dem Spiel, glaube ich, auch gesagt, dann konnte man sich einbilden, dass er auch so ein bisschen wie so ein Fremdkörper dann irgendwie auch war. Also sowas, so eine Assoziation stellt man natürlich dann auch selbst relativ schnell her, weil man irgendwie dann so zwei Punkte verbinden möchte, aber.
Das war natürlich auch einfach Rodman, ne?
Also. Ja, genau. Ja, genau. Aber es war trotzdem nicht irgendwie so. Ja, es wirkte tatsächlich etwas komisch. Aber stimmt, ich hatte auch vergessen, dass er da so wirklich komplett während der Finals da irgendwie über die Stränge geschlagen hatte. Was ich auch vergessen hatte, war, Chief!
Tja.
Robert Parrish.
Das habe ich beim Boxscore vergessen zu erwähnen, dass der da noch mit von der Partie war. Vielleicht hätte man ihn einwechseln müssen, um Greg Ostertag zu kontrollieren. Mit
seiner Länge?
Ja. Aber damals, es war jetzt auch nicht mehr der Riesenimpact, den Parrish Bulls, glaube ich, noch hatte.
Nein, er hat auch nicht gespielt, aber da war schon gut 40 gewesen damals.
Ich glaube schon 43 sogar.
Ja, genau.
Das war ja auch seine letzte Saison.
Genau, danach zurückgetreten, aber nochmal die Meisterschaft geholt. Und sonst hatte ich vergessen, dass es auch einen Phil Jackson vor der ganz großen Zen-Zeit gab. Also er war eigentlich ziemlich involviert, fand ich. Also es gab schon sehr, sehr viele stoische Momente, aber es gab auch den einen oder anderen Vollausraster.
Ja, da war er auf jeden Fall noch wesentlich dynamischer, wirkte er auf der Bank.
Dann, was wir aber hatten, es war tatsächlich so laut in der Halle, aber haben die Jazz dieselbe Einlaufmusik gehabt wie die Bulls?
Das, ich glaube, bei der Übertragung, die ich gesehen habe, war die Einlaufmusik nicht dabei. Also war das dieses.
Die beste Einlaufmusik der Welt.
Krass.
Wie sie auch bezeichnet wird.
Ich glaube, die hatte VfL Wolfsburg auch mal, ne? Also und diverse andere. Es ist halt einfach eine passende Einlaufmusik. Ja. Ich weiß nicht, ob die Bulls die ersten waren, die sie benutzt haben.
Naja, also vor dem VfL Wolfsburg ja wohl auf jeden
Fall. Ja, davon gehe ich auch aus.
Aber ich glaube tatsächlich, aber dass sie es. Na gut, ich hatte sie ja nicht gehört. Das heißt natürlich nicht, dass es irgendwo passiert ist, aber gerade so im Fußball kam es dann, so wie auch You'll Never Walk Alone sich ja auch von Liverpool über die Fußballwelt verbreitet hat.
Ich dachte, Dortmund hätte das erfunden. War nicht ernst gemeint.
Nein.
Gut. Gut, dass wir das auch geklärt
haben. Auf jeden Fall, dachte ich, also, ich war mir nicht ganz sicher. Und es gab schon Watchpartys.
Ja.
Vor der Halle. Wie Jurassic Park in Toronto, auch da, ich weiß nicht, Decibel Land oder so vor dem Delta Center.
Public Viewing, bevor es cool wurde.
Genau. Und dann, wie gesagt, Luke Longley als Defender, jetzt kein Rüdiger Gobert, aber aber dann doch durchaus fähig, was seine Bewegungen und auch so sein Gespür anging, fand ich.
Ja, doch, stimmt. Hat auch einen besseren Eindruck hinterlassen, als ich das so abgespeichert hatte. Das stimmt.
Mythbusting.
Jordan hatte keine Grippe. Beziehungsweise sagen ja die meisten, die irgendwie es einigermaßen wissen können, unter anderem Tim Grover, der ja an dem besagten Abend, wo das entstanden ist, auch dabei war, der gesagt hat, er hat eine schlechte Pizza gegessen und hatte eigentlich eine Lebensmittelvergiftung und keine Grippe. Also das heißt ja immer das Flu-Game, aber eigentlich war es wohl eher das Lebensmittelvergiftung-Game. Ich weiß nicht, ob man das ein Bug-Game nennt.
Klingt auch gut.
Ist halt einfach nicht so griffig. Noch besser finde ich ja eigentlich die Theorie, die, glaube ich, unter anderem Jalen Rose mal vertreten hat, dass Jordan in Wirklichkeit einfach einen Kater hatte. Jalen Rose ist jemand, der solche Sachen ja manchmal durchaus weiß. Deswegen weiß ich nicht, ob man das komplett ins Reich der Fabeln verweisen muss. Ich fände es halt, irgendwie würde es zu diesem Mythos ja sogar noch ein bisschen was beitragen, wenn man jetzt sagen würde, Jordan war halt einfach so dermaßen von sich selbst überzeugt, dass er vor Spiel 5 in einer Serie, die sich ja gerade so ein bisschen gedreht hatte, also wo halt die Jazz eigentlich Momentum hatten, sich einfach nochmal richtig einen reinkippt, um dann zu sagen, ja,
um nochmal einen Kopf frei zu bekommen.
Genau, die Pfeifen mache ich auch mit einem Kater noch fertig und es dann tatsächlich schafft. Irgendwie wäre das geil. Ich würde gerne so darüber nachdenken.
Ja, es würde der ganzen Geschichte noch eine zusätzliche Komponente verpassen, wobei ich aber genau an dem Punkt, glaube ich, eben das widerspricht für mich der These so ein bisschen, weil wenn man, also es gibt ja diese ganzen Stories über Jordan, dass er gern gekartelt hat und dann irgendwo noch, also Karten gespielt für alle nicht.
Ich wollte gerade
sagen, alle, alle Menschen nördlich der Donau.
Ganz ruhig.
Und da hin und wieder auch mal nach Atlantic City gegangen ist vor einem Spiel in New York und so. Aber ich glaube halt, gleichzeitig wissen wir, wie wettkampfbesessen Jordan war. Und ich glaube, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass er sich bei aller Dramatik und Dynamik, die diese Serie angenommen hat, vor Spiel 5, und ich meine, wenn wir drüber reden, dass ein Momentum sich drehen kann, dann weiß Jordan das auch, dass er sich da so krass einen reinstellt, dass er am nächsten Tag nicht gerade auslaufen kann und sich nicht auf den Ball, also sorry.
Ich glaub's auch nicht, aber ich fänd's halt geil, darum.
Mir gefällt deine Erklärung und auch deine Interpretation des Ganzen gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich kann's mir nicht vorstellen. Also eine schlechte Pizza. Ich hatte noch nie eine schlechte Pizza. Gibt's schlechte Pizzen?
Man sagt doch eigentlich, bei einer Pizza ist selbst eine schlechte gut.
Eben.
Ist zwar nicht meine Erfahrung,
wahrscheinlich hat's ihm
geschmeckt, aber ich finde, es gibt schon welche, die halt einfach nicht schmecken. So, aber
ja, das stimmt. Ja.
Aber also ich habe jetzt noch nie den Magen verdorben an einer Pizza.
Ich auch nicht. Aber du musst, also mal abgesehen davon, du musst schon echt viel falsch machen, dass eine Pizza gar nicht schmeckt.
Ja, das stimmt.
Also da musst du, weiß ich nicht, das muss dein Ziel sein, eigentlich, dass die Pizza nicht schmeckt. Weil sonst
4 Kilo Beta-Käse drauf ist für mich zum Beispiel genau. Ein Ansatz dafür, um es falsch zu machen. Aber
ja. Ja, wer weiß, vielleicht schlechter Käse drauf oder sowas, dann weiß ich nicht, ja. Aber
vielleicht war noch so ein ganzer Hering drauf oder irgendwie sowas in der Richtung. Und da,
ja, stimmt.
Das war dann das Problem.
Wir kennen Jordans Pizza-Vorlieben ja nicht.
Das ist ja auch irgendwie so. Das ist so eine zerbröselte Zigarre, liegt auch drauf. Ne?
Ja, genau.
So einmal in Scotch getränkt, damit das auch so ein bisschen knallt, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall. Nee, ja, aber es stimmt, es war keine Grippe, aber es war, ich glaube, es kommt halt einfach, ja, oder was heißt, ich glaube, es hat Flu-like Symptoms, ich weiß nicht, wie oft sie dieses Wort oder diese Wortverbindung gebraucht haben während des Spiels und dadurch natürlich, ja.
Ja, aber wir wissen, das echte Flu-Game hat Dirk Nowitzki damals hingelegt,
natürlich. Weil er wirklich...
Er war wirklich krank.
Er war wirklich krank.
Während Jordan einfach nur wieder zu durch war.
Ja, aber wer weiß, ob das mittlerweile im Hause Wade und James angekommen ist, dass Dirk wirklich krank war.
Ich hoffe es. Also ich meine, ich gehe eigentlich davon aus, beide sind ja mittlerweile auch. Sogar, also vor allem LeBron, sogar respektvoll und ehrfürchtig gegenüber uns Dirk, zu Recht.
Absolut zu Recht. Aber ja, zurück zu Jordan. Ich meine, krank war er auf jeden Fall. Also es war jetzt nichts irgendwie, dass er an seine Legende fallen wollte und deshalb... so getan halt, als ob, weil, also man hat es ihm schon relativ deutlich, also das kannst du nicht faken über ein ganzes Spiel, so.
Ich glaube auch nicht, also es gab ja trotzdem danach immer mal wieder auch so Leute, die halt gesagt haben, oh, wie schlecht ging es ihm denn wirklich, weil offensichtlich war es ja am Ende trotzdem noch ganz okay, was er so hingelegt hat und es gab ja wirklich auch Phasen im Spiel, wo man dachte, jetzt sieht er ja aus wie immer, jetzt ist er einfach wieder komplett dominant, aber ja, also es gab schon auch relativ viele Situationen, wo man dachte, okay, der ist halt einfach platt und keine Ahnung. Ich glaube, man kann auch wirklich nicht davon ausgehen, dass er sich das einfach nur, dass sie sich das so ein bisschen eingebildet haben alle. Es wirkte schon ziemlich real.
Ja, wie gesagt, ich fand auch gerade so sein Blick war einfach also ein ganz anderer. Also und das, also so ein bisschen die Augen so ein bisschen glasig. Also keine Ahnung, also einfach so, es war so ein, es war eher so ein bisschen
gehabt,
Leiden.
Ne? Hast recht. Hä? Als hätte er einen Kater gehabt, stimmt.
Ja. würde natürlich wieder für die Theorie sprechen. Ja. Nein, aber er war auf jeden Fall nicht fit. Ich weiß nicht, sonst Mythen, wir haben das ja, als wir haben ja von der Serie auch schon Spiel 6 gehabt in unserer schönen Es war einmal auf dem Hartholz-Reihe. Und da haben wir auch schon gesagt, dieses Superteam, so nach dem Motto Jordan hatte, dieses Megateam um sich rum, hält halt nicht so richtig stand, wenn man guckt, ne?
Nee, und also das finde ich, im Lauf des Spiels stellt man sich schon auch manchmal die Frage, wie die Liga damals aussah, wenn die halt, also sie haben ja in der Saison auch 69 Spiele gewonnen, nachdem sie im Jahr davor den Rekord aufgestellt haben mit 72. Und also natürlich merkt man, dass
sie waren sogar, ganz kurz, sie waren sogar auf dem Weg,
ja,
im Laufe der Saison sogar nochmal die 72 zu steigern, hatten dann am Ende so eine Phase, in der es, ich glaube, es gab Verletzungen und
genau, ich glaube, Rodman ist ja auch Spiele dann wieder für eine ganze Weile suspendiert gewesen und so, also sie hatten da dann nicht immer die ganze Kapelle zusammen und also ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie so wirkte, als wäre das irgendwie eine Gurkentruppe, also das überhaupt nicht, sondern man merkt schon, das ist ein elitäres Team, so gerade defensiv, wenn sie wollten, konnten sie halt echt extrem hochschrauben, den Druck. Aber offensiv hatte man schon immer mal wieder den Eindruck, okay, sie sind halt auch einfach extrem krass abhängig von einem Spieler. Und Pippen konnte man da noch mit reinnehmen, weil er jetzt phasenweise ja auch in dem Spiel viel übernommen hat. Aber
ja, es war auch noch einen wichtigen, den habe ich vergessen beim Gucken, diesen Statement-Dunk. Ich weiß gar nicht, im ersten oder zweiten Viertel, der war einfach mal einmal zum Korb gezogen.
Lecker. Auch über Malone. Also, und da war halt
mit Foul.
Da war halt dieses schöne Decibel-Center sehr leise. Da habe ich mir dann gedacht, das wäre irgendwie bisschen schöner gewesen, wenn der Dunk zu Hause gewesen wäre, weil die Halle halt dadurch dabei komplett eskaliert wäre, aber so auswärts ist sowas halt auch irgendwie geil, weil man dann irgendwie merkt, okay, ups, da sagt jetzt mal kurz niemand was. Das hat dann halt auch echt immer so eine gewisse Wirkung. Aber ja,
also. Nee, auf jeden Fall.
Also ich eigentlich nur sagen wollte, so diese offensive Abhängigkeit, die wird schon sehr deutlich. Also es ist jetzt nicht so, dass um Jordan herum dann noch irgendwie 30 weitere Top-Performer waren.
Nee, also wie gesagt, gerade offensiv war es echt, also es konnte sich halt auch keiner wirklich was kreieren. Also ich glaube, Kukoc hat man da vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, bei Kukoc war es vielleicht echt so eine Mischung aus soll nicht, will nicht. Ich glaube, da wäre, also bilde ich mir mal ein, dass da mehr möglich gewesen wäre, was das Kreieren von dem eigenen Wurf angeht. Aber sonst eigentlich war da echt wenig los. Also da war es dann wirklich so, dass du dann dass halt Jordan und Pippen so ein bisschen den Weg bereiten mussten und dann war es halt ein offener Wurf oder so. Und wenn das halt nicht funktioniert hat, dann ist es schwierig geworden. Hast du sonst noch irgendwas?
Nö. Also nichts, was wir nicht schon in der anderen Folge zu der Serie debattiert hätten, wie etwa die Triangle Offense oder so.
Also hört da auf jeden Fall rein. Ihr könnt ja momentan, sollen wir mal was ganz Neues machen, unsere Patreon-Seite einfach jetzt bewerben.
Ja klar, warum nicht? Wir haben sämtliche Struktur verloren. Ich habe Urlaub,
eben,
ne? Kann ich dazu ja nur sagen.
Eben, Ola hat Urlaub. Ich habe Rücken. Und
auch gut.
Nein, aber unsere Patreon-Seite, nämlich auf dieser wunderschönen Patreon-Seite, haben wir diese wunderschöne Serie Es war einmal auf dem Hartholz, bei der wir uns, wie wir es momentan tun, alte Spiele anschauen und dann drüber schnacken. Und normalerweise ist genau diese Serie unseren Patreon-Freunden vorbehalten, nämlich denen von euch, die uns monatlich unterstützen, wofür wir wirklich wahnsinnig dankbar sind. Und momentan aber, weil wir alle ein bisschen mehr Freizeit haben oder ein bisschen weniger Termine in der Freizeit haben, ist es für alle offen. Das heißt, ihr könnt euch perfekt diese Folge zu Spiel 6 der 97er Finals dort anhören und da noch andere Mythen kennenlernen, die wir denken, entdeckt und gebastelt zu haben. Und um das zu tun, geht ihr am besten auf korpiger.com. Nicht?
Das stimmt aber
überhaupt nicht. Auf patreon.com/korpigerpodcast und korpiger mit.
Ei.
So sieht das aus. Und damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Was ist am besten gealtert? Auf jeden Fall diese Durchsage, glaube ich.
Ja, ne? Die geht immer.
Ja, absolut. Und mir fällt dabei auf, dass nachdem du auch ein bisschen verwirrt, ist es vielleicht, wenn es schon nicht das Hangover-Game war, heute der Hangover-Pod bei uns? Oder sagen wir, was ich eigentlich fragen will, ist es bei dir auch der Hangover-Pod oder nur
bei dir auf jeden Fall? Nee, bei mir nicht ganz. Bei mir hat es gestern nur zu einem entspannten Feierabendbierchen gereicht, leider. Ja. Leider. Also, aber
das reicht noch nicht.
Vielleicht vertrage ich auch nichts mehr, das kann natürlich auch sein.
Ja, ich habe mir nämlich gedacht, ich mache mal einen auf Michael Jordan damals. Und,
Du wirst die Story wirst du ein bisschen pushen, ne?
Ja, ja, absolut. Das ist meine Agenda, aber auch nur, weil ich damit irgendwie Michael Jordan noch ein bisschen mehr zelebrieren kann.
Ja.
Weil sich den Magen verderben kann jeder. Sich bewusst selbst sabotieren, um es dann trotzdem noch geregelt zu kriegen, das können nur die Größten. Ich erinnere da an Larry Bird, der in einem Spiel mal nur mit der linken Hand geworfen hat. Ja. Oder auch an Jordan selbst, der einen Freiwurf mit geschlossenen Augen getroffen hat. Manchmal muss man sich halt die Herausforderung noch ein bisschen größer machen.
Durchaus.
Und das wäre
genauso. Also quasi Bird, Jordan, Freaks.
So in etwa.
Ja, gut gealtert. Am besten gealtert finde ich natürlich in dem Zusammenhang den Air Jordan 12 Flu Game.
Ich wusste,
den Schuh.
Ja, den hatte ich auch mal. Schöner Schuh.
Boah, du Sack. Ja, ich finde auch, der ist für mich so ein bisschen der einer der sneaky geilsten Jordans, die es so gab. Also so im Fokus sind ja so die ganz alten aus den 80ern, so der Dreier oder der Fünfer und natürlich der Elfer, der war natürlich auch wunderschön, ich glaube mit der beliebteste, aber ja, der,
nee,
der
Quatsch, aber ich hatte den Elfer, sorry. Ich hatte
den nicht, mit Lack.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, den hatte ich auch tatsächlich Edition, aber den hier, also den 12er gerade in Kombination mit diesem Colorway, damals glaube ich war es einfach nur der, ich weiß nicht, Alternate Playoff Colorway oder sowas. Also schwarzer Schuh mit roten Akzenten und die Form von dem Schuh, also der Schuh wirkt so ein bisschen, ja, fast ein bisschen zu steif für einen Basketballschuh, wenn man ihn so sieht, aber also optisch finde ich den saugeil, also gerade so in diesem Schwarz-Rot und damals war es ja auch geil, ich glaube insgesamt gab es 5 Colorways oder so, 3 während der Saison und 2 für die Playoffs. Kyrie hatte 5 Colorways an einem Nachmittag gefühlt. Oder wer auch immer mittlerweile. Aber ja, der ist auf jeden Fall sehr gut gealtert und den gab es irgendwie vor 2-3 Jahren, ist der nochmal rausgekommen. Ne? Und ich wollte ihn unbedingt haben. Bin früh aufgestanden, saß am Computer, habe ihn nicht bekommen. Ich bin sogar durch die Stadt gefahren, ich habe ihn nicht mehr bekommen.
Das ist
sehr bitter. Traurig. Wirklich sehr, sehr traurig. Ist einer der in meiner Jordan-Sammlung noch fehlt.
Hast du eine Jordan-Sammlung?
Nicht, ich bezeichne es nicht aktiv als Jordan-Sammlung, aber ich besitze einige Jordans.
Na,
weil irgendwie, das ist so. Ich hatte meinen ersten Jordan, habe ich mit 9 bekommen, von einer Freundin meiner Eltern aus Amerika. War ich 9? Ja, ich war 9. Und es war auch der Air Jordan 9. Welch Zufall.
Ja. Vielleicht war es
ja gar kein Zufall. Ein Traum. Vielleicht war es auch kein Zufall.
Ich hatte tatsächlich nur einmal welche und ich fand die halt echt unbequem. Deswegen habe ich mir dann danach immer andere zugelegt. Aber so ist das. Es ging mir tatsächlich auch nie darum, damit ein modisches Statement zu setzen. Das ist ja bei den meisten Leuten, die Jordan-Schuhe haben, durchaus anders.
Mir geht es darum, Jordan zu huldigen.
Deswegen hast du
indem ich ein modisches Statement setze,
natürlich. Wo einfach die Schuhe liegen. Ne? Die werden nicht irgendwie getragen oder irgendwas, sondern es ist halt einfach nur ein Schrein.
Sie sind quasi eingemauert hinter einer 10 cm dicken Panzerglasscheibe. Geil.
Und davor sitzt du jeden Abend, rauchst deine Zigarre und spielst Karten mit dir selbst.
Ja.
Oder und bei dem FaceTime-Call mit Charles Oakley.
Genau, und esse verdorbene Pizza dabei.
Sehr gut.
Ja, so ist das bei mir. Auf jeden Fall finde ich, aber dieser Schuh geht gegen 97, gegen 98 und geht auch noch 2020.
Ja, das stimmt. Weil unbequem war er damals schon, ist er jetzt wahrscheinlich immer noch. Insofern hat er sich gut gehalten.
Na, ist gar nicht so unbequem.
Ja, gut.
Man sollte nur kein Basketball spielen nehmen, aber okay. Nein, Quatsch. Das ist ja bei den Red Shows dann manchmal eh so, dass die nicht mehr ganz so, egal. Stimmt. Was ist noch nicht gut gealtert?
Im Moment sind wir doch eher bei den Sachen, die gut
gealtert sind. Was ist noch gut gealtert? Sorry, ja.
Die Ansage von Ahmad Rashad vorm Spiel, wo er gesagt hat, the history of games where Jordan isn't feeling well is bad news for his opponents. So, sorry, das war etwas holprig, ja. Aber die Ansage ist natürlich, gerade wenn man dann weiß, wie das Spiel gelaufen ist, fast schon prophetisch. Von daher sehr gut.
Ja.
Also man weiß ja auch, dass Ahmad Rashad damals so ein bisschen, ja, Best Buddies mit Jordan war und so ein bisschen in dieser Clique drin war. Und so von daher, er wusste, wovon er sprach. Er war wahrscheinlich beim Saufen dabei oder beim Essen. Aber das ist auf jeden Fall gut gealtert. Innerhalb dieses Spiels ist es sehr gut gealtert. Bill Walton mal wieder als Experte, einfach großartig.
Absolut.
Ich bin ein großer Fan. Die Trainingsjacken der Jazz und der Bulls, also einfach weil dieser, dieser 90er-Style bei dem Merch ist einfach überragend, finde ich.
Ja.
Und auch diese
Bulls-Trainingsjacke.
Dieses alte Logo von den Jazz halt auch mit dieser Kombination aus Sky Blue und Weiß sieht da einfach mega geil aus. Also,
ja.
auch als Nicht-Jazz-Fan würde ich die tragen, sozusagen.
Ja, absolut.
Jordans Jumper, der in dem Spiel noch vielleicht sogar noch ein kleines bisschen wichtiger war als in anderen. Also es war teilweise, sind es zwar ziemliche Line-Drives, die er da raushaut, aber das ist halt irgendwie einfach, die Präzision ist extrem. Und ja, das fällt da, finde ich, auf. Also gerade, weil er halt in dem Spiel jetzt nicht diese physischen, athletischen Vorteile teilweise hat und diese Spritzigkeit, die ihn sonst halt auch noch irgendwie so eklig gemacht haben, sondern das war halt irgendwie dann ein bisschen mehr eine Leistung der Technik gefühlt als in anderen Spielen.
Das, ey, Fußarbeit ist krass.
Ja, genau. Und auch, dass er bei jedem Wurf, den er nimmt, ist halt irgendwie so die Ausrichtung zum Korb ist perfekt, selbst bei den schwierigen Dingern, die er teilweise irgendwie auf einem Bein einspringt.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Sonst, was habe ich noch? Antoine Carr, alles. Die Brille.
Ja.
Und auch sonst alles.
Vor allem die Brille.
Sein Game auch. Und dann, ja, also halt so Bulls Defense habe ich mir sonst auch aufgeschrieben. Und
das, ja, ja.
Wären meine Punkte. Was hast du noch so?
Bulls Defense auch. Ich habe da noch vielseitige Bigs oder Vierer, weil Kukoc war so ein bisschen so, auch so ein kleiner Prototyp. Also gab es auch mal, also konnte den Ball vorbringen, hat es zwar nicht so oft gemacht, hat es in dem Spiel auch hin und wieder gemacht. Dann der Wurf von draußen, der Fokus weg vom Physischen hin zur Finesse so ein bisschen, dann die Scoring-Fähigkeiten, so das war so ein bisschen, ja, auch das, was dann vielleicht auch die so Leute wie Nowitzki und so dann noch mehr intensiviert haben quasi. Aber Kukoc ging schon so ein bisschen in die Richtung.
Ja, absolut. War seiner Zeit voraus. Ja. Auch wenn er in dem Spiel jetzt nicht alles gezeigt hat, was er konnte, aber ja. Insgesamt so als Prototyp auf jeden Fall Wegbereiter, würde ich auch sagen.
Ja. Am schlechtesten gehalten würde ich dagegen sagen, Bill Waltons Liebe für Karl Malone, weil er ihn immer wieder so, er hat ihm immer wieder so ein bisschen so latent so eine mitgegeben, hatte ich so das Gefühl.
Die ganze Zeit, ja, ja. Also, ja. So, aber das war in Spiel 6 der Serie halt echt noch wesentlich, wesentlich mehr. Da merkte man schon, während es am Anfang noch so ein bisschen trotzdem Vorschusslorbeeren gab, war er dann irgendwann einfach genervt von Malone. Und ich kann es verstehen, ich war auch genervt von Malone.
Ja, ich weiß gar nicht, wie er am Anfang sagte, also, ja, eigentlich müsste Malone ja komplett dominieren. Die haben ja überhaupt niemanden, der ihn stoppen kann eigentlich. Auch physisch. Aber macht er nicht. Und dann im dritten Viertel nochmal, ja, jetzt müsste er übernehmen, aber er tut schon wieder nicht. Ja, ja. Also so ein bisschen, so dieser Frust kam echt so ein bisschen durch.
Finde ich auch gut. Also weil es irgendwie auf eine ehrliche Art durchkommt. Ich finde, es fühlt sich ja auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie bösartig oder gemein an, sondern es ist halt einfach nur, er sagt sehr ehrlich, was ihn da stört an der Leistung.
Also, so genau. Halt also, ja. Absolut. War begründet sozusagen. Ja. Sonst noch flache Flugkurven. Ich fand, viele Jumper hatten damals noch flachere Flugkurven, als sie es heute haben.
Ja,
das stimmt. Also selbst Jordans Jumper war teilweise relativ flach.
Teilweise
sehr, also nicht. Ja. Und auch Stockton. Und ich finde allgemein der Wurf, also es ist witzig, weil so diese, in der Evolution fällt es gar nicht, oder ist mir das gar nicht unbedingt aufgefallen. Aber jetzt, wenn ich so alte Spiele gucke, sieht man das immer wieder. Und selbst da, ich meine, John Stockton hat ja eigentlich gefühlt einen relativ sauberen Wurf. Oder dann, aber wenn ich jetzt wie die Würfe von heute anschaue, sind die flüssiger, noch sauberer, noch, also schneller,
ja,
dynamischer, keine Ahnung. Irgendwie da hat sich echt nochmal viel, viel getan, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also einer der wenigen, die da irgendwie schon ein bisschen voraus waren, ist, finde ich, Hornacek, auch wenn der in dem Spiel kein Scheunentor getroffen hat, aber das war so eine etwas schnellere, modernere Wurfbewegung, fand ich. Bei Stockton, das ist halt wirklich, es wirkt ein bisschen mehr so, als würde er mehr Kraft brauchen, um den Wurf loszuwerden, als es eigentlich sein sollte, was vielleicht auch dadurch bedingt ist, dass er so extrem schmächtig wirkt im Vergleich zu den anderen Leuten, die da auf dem Feld stehen. Aber ja, das stimmt. Also da sehen die Würfe heute einfach ein bisschen anders aus.
Also ich finde, Jordan ging schon auch in die Richtung, da war die Flugkurve. Ich glaube, wenn man, nehmen wir an, wäre jetzt in die Zeit heute rein gerutscht noch, glaube ich, hätte es, also da wäre, glaube ich, war schon relativ nah dran und die Flugkurve war halt einfach noch nicht so, war noch nicht dieser ganz große Bogen, wobei ich meine, es gibt ja auch Kollegen, die heute noch keine Flugkurve brauchen.
Ja.
Die spielen dann halt in LA und
Kawhi ist ja nicht schlecht, der braucht auch keine Flugkurve.
Auch noch interessant, also auch nicht so gut gerade, sind einsame Tattoos auf Oberarmen und Waden.
Mhm. Ja.
So, die Herren Kukoc und Ostertag, denke ich da vor allem.
Ja.
Sonst?
Weil bei Ostertag weiß ich grundsätzlich nicht, wie gut der gealtert ist. Also so vom Spielertyp her, also Longlayer auch. Dann Rodmans Status als dritter Star dieses Teams. In dem Spiel wird es kein, hatte das jetzt nicht so viel mit einem Star gemein und ich finde grundsätzlich, dass man da, also auch, wenn man da so von Big Three spricht, für mich war das halt Big Two and a Half, mehr oder weniger, also Jordan und auch Pippen waren zwar halt irgendwie überlebensgroß, aber Rodman halt, ja, weiß ich nicht, wird mir da teilweise ein bisschen zu leichtfertig mit reingepackt, weil ich ihn da jetzt nicht so auf diesem ganz hohen Level sehe. Ich fand ihn auch als Spieler so bei den Pistons wesentlich besser und irgendwie interessanter, als er es dann zu einem späteren Zeitpunkt war. Und dann natürlich gerade in aktueller Zeit Heroisierung von Spielen mit Grippe. Ja. Weil wenn es Flu-like Symptoms waren und man davon ausgehen, er hätte wirklich die Flu gehabt, dann hätten sich ja alle Leute anstecken können.
Ja, hätten sie auch. Dann auch die Reporter, die dann nach dem Spiel noch so einen Arm genommen haben und so. Ja.
Aktuell, ja. Das ist wirklich nicht gut gealtert.
Das ist wirklich nicht gut gealtert, diese Bilder, das stimmt.
Ein Spiel für Rudy Gobert und Donovan Mitchell.
Genau. Um den Kreis zu schließen, sozusagen.
Um den Kreis zu schließen, genau. Und dann auch in Utah. Das ist ein Traum. Ja. Hätten wir nicht besser machen können. Andre Miller.
Ja.
Ja, nein?
Also, eigentlich finde ich beide Backup-Guards nicht schlecht. Also Steve Kerr und Howard Eisley. Beide durchaus fähige Leute. In dem Spiel hätte es aber wahrscheinlich trotzdem nicht geschadet. Also es hätte, auf beiden Seiten gab es offensiv so Durststrecken, wo jetzt vielleicht jemand wie der Professor noch was dran geändert hätte. Also bei den Bulls vielleicht noch ein bisschen weniger, einfach weil da das Ballhandling wurde ja nicht vom Point Guard übernommen. Selten zumindest. Und
oder nur der Ball vorgebracht und dann
genau
ab in die Ecke.
Und das wäre ja nicht seine Rolle. Also da ist so jemand mit dem Wurf eigentlich besser. Bei den Jazz hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn gemacht. Oder was meinst du?
Ja, sehe ich ähnlich. Also gerade bei den Jazz, wenn wir vorher darüber gesprochen haben, dass sie den Ball einfach nicht mehr in die Zone gebracht haben oder dass es dann einfach, als die Bulls die Defense angezogen haben, dass sie da irgendwie Schwierigkeiten bekommen haben. Da, ich meine gut, da war auch viel Stockton auf der Platte, aber da hätte vielleicht irgendwo einer wie Miller vielleicht so ein bisschen was bringen können. Aber die Bulls, wie gesagt, hast du ja auch gesagt, die waren im Endeffekt gar nicht darauf ausgelegt, dass der Point Guard da wahnsinnig viel macht. Vielleicht wäre es doch irgendwie so ein Stilmittel gewesen, mit dem, dass man so hin und wieder da rein mischen können. Aber ich glaube eher bei den Jazz eigentlich als bei den
Bulls. Bei den Bulls ist es ja auch so ganz gut gelaufen in den 90ern.
War okay. Genau. Die haben es ganz gut hinbekommen.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt auf deinen Apex Mountain.
Ja, also Greg Ostertag natürlich. War sein höchstes Scoring-Jahr tatsächlich auch in seiner Karriere. Habe ich vorhin nachgeguckt und in dem Spiel sah er dominant aus wie selten. Kann man wahrscheinlich sagen. Wo ich mir dann nicht ganz sicher war, waren die Jazz in dem Jahr auf ihrem Peak oder im Jahr danach?
Ich meine, im Jahr danach haben sie Regular Season gewonnen gehabt.
Ja.
Waren vielleicht ein bisschen sicherer, aber gefühlt waren sie. Boah, ich weiß gar nicht, ob es da einen riesen Unterschied gibt. Es waren vielleicht die zwei Jahre einfach im Paket.
Ja.
Das ist jetzt so ein bisschen so eine Schweizer Antwort, aber.
Das stimmt. Aber ich glaube, so gerade wenn man irgendwie auf das ja schon eher hohe Alter der wichtigsten Spieler schaut, dann ist es vielleicht doch eher da, oder? Also vor allem.
Ja.
Ich glaube, in dem Jahr und halt gerade vor Spiel 5 hatte man, glaube ich, ein bisschen mehr Hoffnung oder was heißt Hoffnung, aber man hat es ihnen, glaube ich, ein bisschen eher zugetraut. Im Jahr danach war das irgendwie schon ein Stück weit weniger, weil man irgendwie schon mal gesehen hatte, wie sie auf der höchsten Bühne das halt nicht hinbekommen haben, finde ich. Also so von der Wahrnehmung her. Weiß ich nicht, ob es dann spielerisch mit dem Peak überhaupt was zu tun hat, aber so gefühlt.
Ja, wobei man.
Ja.
Wobei man natürlich auch sagen könnte, sie halt, also man hätte natürlich auch denken können, dass sie aus dieser Erfahrung von 97, 98 irgendwie ein bisschen gelernt haben. Also weißt du, dass dann, also haben sie natürlich jetzt retrospektiv nicht, aber die Annahme hätte man natürlich auch vertreten können. Weil ich weiß es nicht. Ich meine, wenn du jetzt natürlich davon ausgehst, dass das Bulls-Team 98 eigentlich nicht besser war als das Bulls-Team 97 und trotz fehlendem Heimvorteil die Finals gewonnen hat, dann kannst du natürlich dann auch wieder irgendwie argumentieren, dass das Jazz-Team an sich auch nicht wirklich besser war. Weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich nah, also.
Ja, würde ich auch sagen. Es ist kein eindeutiger Apex.
Ja.
Auch bei den
Buletten
kann man es schwer sagen, oder?
Ich glaube, ich würde 97er-Team ist jetzt nicht, würde ich nicht sagen, dass es eins der besseren oder eines der besten Bulls-Teams ist. Oder nicht das beste Bulls-Team.
Aber ist das die Playoff-Edition? Weil ich meine, in der Regular Season haben sie ja nur einmal mehr Siege geholt als in der Saison. Und sie hatten im
Vergleich zu vorher ich würde
Brian Williams noch so als zusätzliche Komponente drin.
Ja. Ich würde es so als von der gesamten Leistungsstärke her sehen. Ich glaube halt einfach, wenn du jetzt gerade so diese, also 96 oder 95, 96 war vom Mindset her, Jordan war ja gerade zurückgekommen, hatte, also während der Saison davor, sie hatten gegen die Magic verloren und Jordan war noch nicht bei 100%, also hat noch nicht so diese Transformation vom Baseball zum Basketball geschafft gehabt, war noch nicht, und dann sind sie so in die Saison, okay, jetzt, wir müssen jetzt was beweisen. Und dann kam Rodman neu dazu, das heißt, es war so ein bisschen, okay, so zwar Kennenlernphase einerseits, aber es war andererseits so dieses, die Schwierigkeiten waren auch noch nicht so präsent. Und ich glaube, so vom Teamgefüge her und vom Kopf, glaube ich, war 95, 96 stand vielleicht noch ein bisschen, zumindest dann Richtung Playoffs, wie du sagst, Richtung Finals, ein bisschen über 97, einfach weil 97 dann die Saison zwar extrem gut angefangen hat, aber es gab dann irgendwann so einen kleinen Knick drin, der jetzt natürlich nicht wahnsinnig weit runterging, aber der zumindest so ein bisschen das Leistungsmaximum etwas gesenkt hat, glaube ich, wenn man es so sagen kann.
Ja, fairer Punkt.
Vielleicht.
Ich glaube gerade, also bei Jordan an sich kann man ja auch irgendwie immer schauen, welche Version mochte man am liebsten, ne? Also weil es halt irgendwie einfach verschiedene Peaks gab und
ja.
So den athletischen, den Basketball-IQ-Peak und den Teamspieler-Peak. In dem Fall ist es vielleicht einfach der Apex für Spielen mit einem Kater. Oder sagen wir, Spielen mit einem Handicap.
Mit einem Handicap.
Dass man sich selbst...
Ja, das kann sein. Ich meine, bei Jordan, man kann sich jetzt natürlich überlegen, wenn du den die zweite Three-Peat-Version von Jordan nimmst, ob er da vielleicht auf seinem Peak war?
Ja.
Ist eng, aber ja, wahrscheinlich ist es da halt auch so nuancenmäßig. Ich meine, wenn du natürlich das Spiel anschaust, es war wahrscheinlich schon so eine seiner Peak-heroischen Leistungen. Oder wenn nicht sogar die. Einfach weil halt so wahnsinnig viel auf dem Spiel stand, weil das Handicap doch relativ groß war und weil halt auch in dieser Halle zu spielen. Also gut, es gibt ja Leute, die pusht es zusätzlich, aber trotzdem war es irgendwo, war da schon viel dabei.
Ja. Ich glaube, ich würde ihn da trotzdem nicht, also so was ein einzelnes Spiel angeht, weiß ich nicht, ob ich ihn da jetzt auf den Peak setzen würde, aber also es ist auf jeden Fall...
Er hat schon mehr dominiert auf jeden Fall, genau. Spieler.
Aber es ist auf jeden Fall einer der ziemlich unzähligen Karrierehöhepunkte. So, das
kann
man wahrscheinlich schon, oder muss man schon so sagen.
Das auf jeden Fall. Ripple Effects?
Ja, unter anderem, also es hat die Serie eigentlich entschieden. Es hat so ein bisschen mein Urteil über Karl Malone bestätigt, was wir übrigens noch bei was nicht gut gealtert ist, vergessen haben, dass der MVP Award von Karl Malone natürlich. sollte man nie vergessen. Ja. Es hat wieder mal dazu geführt, und es war ja tatsächlich bei allen sechs Finals so, dass Jordan nie in ein siebtes Spiel musste, also dass die Bulls nie in ein siebtes Spiel mussten, was ich auch relativ abgefahren fand, dass sie bis zu seinem Karriereende, also seinem zweiten von 35 Karriereenden, tatsächlich diese ganze Phase nie drei Spiele am Stück verloren haben, was einfach echt eine unfassbare Statistik ist, finde ich. Also einfach, wenn man darauf schaut, wie viele Regular-Season-Spiele es gibt und wie viele davon eigentlich keine große Bedeutung haben. Das ist irgendwie so ein Testament davon, was für ein Psychopath der auch einfach war, dass es halt einfach nicht drin war, dass man mal drei Spiele in Folge verliert, dass er es einfach nicht zugelassen hat. So, das ist für mich irgendwie immer eine der Sachen, die mich am meisten beeindrucken bei ihm an der Karriere.
Ja, und das Spiel hat es natürlich manifestiert. Und ich meine, im Endeffekt, wenn man jetzt überlegt, sie hätten das Spiel verloren, sie hätten die Serie verloren, dann hätte sich da sehen jetzt viele Geschichten, die wir uns so erzählen, über die Geschichte der NBA im Endeffekt sehen anders aus. Also Karl Malone, John Stockton schienen nochmal in einem anderen Licht.
Auf jeden Fall.
Jordan hätte eben diesen, wie du auch sagst, diesen Nimbus des in den Finals Unbesiegbaren hätte er nicht. Wer weiß, ob das Team da nochmal zusammengekommen wäre. Ja. Also vielleicht wäre es tendenziell sogar eher nochmal zusammengekommen, um es nochmal zu beweisen. Aber trotzdem, es war halt so, es hätte Jordans Karriere normaler erscheinen lassen. Und ja, es war dieses, es ist schon relativ viel kulminiert in diesem einen Spiel und dann halt eben noch mit dieser Grippe und das hebt es natürlich dann nochmal zu irgendwie nochmal höher und ja, wie gesagt, danach fünfte Meisterschaft, 5 von 6. Vielleicht hätten sie sehen, sie vielleicht hätte, ich meine, wer weiß, vielleicht hätte Jordan auch in Spiel 7 mit 50 Punkten rausgehauen.
Alles möglich. Also stimmt, die potenziellen nächsten beiden Spiele wären ja wieder zu Hause gewesen.
Also ja.
Zuzutrauen wäre es ihm, aber also allein, dass es dazu halt nicht gekommen ist, weil er es halt einfach
aber
nicht wollte, das ist schon echt einfach.
Dafür hätte er dann vielleicht am Spieltag saufen müssen, noch ein bisschen.
Stimmt, weißt du,
nicht,
um einfach den Druck noch ein kleines bisschen abzubauen, ne?
Ja.
Ein bisschen tapfer ablassen.
Genau.
Am Spieltag.
Genau.
Muss man ja manchmal einfach machen.
Ja, klar, Nervosität so ein bisschen runterbringen und so, das ist ja gerade.
Jetzt habe ich aus Versehen mein Mikro gehauen.
Ah, hat es bestimmt verdient. Ja. Ja gut, damit sind wir am Ende, oder?
Am Ende wie Karl Malone.
Ich sehe schon, deine Liebe für Karl Malone ist ähnlich groß wie die von Bill Walton.
Ja, so in etwa.
Gebt ihr euch nicht viel, genau. Nee, aber auf jeden Fall, das Spiel hat mir saumäßig viel Spaß gemacht, es mal wieder anzuschauen. Also es war schon, also auch wenn es halt Basketball puristisch vielleicht nicht immer am schönsten oder wahnsinnig schön anzuschauen war, aber Jordan in dieser speziellen Situation zuzuschauen und in Verbindung mit der Atmosphäre in der Halle und so und der Wichtigkeit des Spiels war schon ziemlich geil.
Ja, absolut. Ein durchaus recht besonderes Kerlchen. Selbst mit einem Kater.
Absolut. Selbst oder nach einer schlechten Pizza.
Oder nach einer schlechten.
Genau. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, euch geht's allen gut. Wir hoffen natürlich auch, dass es euch gefallen hat. Und wir hoffen, dass ihr wieder reinhört, wenn wir uns wieder melden. Dazu, was dann natürlich immer hilft, wenn ihr es nicht schon getan habt, ist uns zu abonnieren, wenn ihr das wollt, auf Apple Podcasts, wo ihr uns gerne auch eine Rezension hinterlassen könnt, bei Spotify natürlich. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, patreon.com/korbjägerpodcast. Ich frage so sicher nochmal, wie nochmal Korbjäger? Genau.
Ja.
So war es. Mit AE. Genau. Schaut da vorbei. Hört euch da auch gern alte Folgen an von Es war einmal auf dem Hartholz. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich bald wieder. In diesem Sinne. Alles Gute. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.